Jetzt also der zweite Teil unserer Extravaganza Big Show 600 und wir steigen direkt ein mit einer Weltmeisterschaft Nordisch, dann geht's weiter mit Ski Alpin, dann wieder Hörerfragen, danach der große NFL-Teil, ein bisschen Rugby, ein bisschen Radsport und hinten raus Tennis. Es lohnt sich also natürlich auch diesen zweiten Teil anzuhören, der jetzt natürlich auch mit einem Intro beginnt.
Attention. Fast live. Aus der sorglosen Gute-Laune-Hochburg der sonst so ernsthaften, differenzierenden, politisch korrekten deutschen Sportgemeinde, wo ein Begriff wie Damentennis mit Recht auf dem Index gelandet ist, das Footballteam in Washington genauso genannt wird und nur Fußballteams gefeiert werden, die eher in die vierte Liga absteigen, als einen Sponsor akzeptieren würden, kommt die Big Show von sportradio360.de. Hier kommt nur zu Wort, wer das Zeug zur Legende hat.
Hey guys, it's Michaela Schifrin.
Oder schon eine ist.
Grüß euch, hier spricht Hans Kranke.
Oder schon Anspruch auf Göttlichkeit erheben kann.
Hallo, hier ist Roger Federer.
Die Big Show. Jetzt.
Die Big Show 600 geht weiter. Fast hätte ich noch mit 500. Also geht's weiter mit einem Mann, der die letzten beiden Wochen, fast die ganzen letzten beiden Wochen in Planitza war. Wir haben vor Beginn der nordischen Skiweltmeisterschaft mit Volker Kreisel gesprochen. Jetzt ist er wieder da. Grüß dich, Volker.
Hallo.
Volker, ich habe, bevor wir auf die deutschen Leistungen zu sprechen kommen, zwei Dinge mitgenommen. Das erste war, und das habe ich dann doch durchgehend eigentlich, egal auf welchem Kanal ich mir das angeschaut habe, gehört, der Publikumszuspruch war mit Ausnahme der Skisprung-Wettbewerbe offenbar nicht besonders toll. War das auch dein Eindruck, den du in Planitza mitgenommen hast?
Naja, klar, das war schon so. Und es war auch bei den Skisprung-Wettbewerben auf der Kleinschanze auch nicht besonders toll. Es ist tatsächlich so, dass es erst ganz zum Schluss, zum Schlusswochenende, als es auf der Großschanze war, da ist es besser geworden. Und da haben natürlich auch die Slowenen mit ihrem Mannschaftssieg natürlich ein Riesending gefeiert. Und es war auch sehr schön anzusehen. Aber man hat sich so ein bisschen gedacht, wäre schön gewesen, wenn es vorher auch so gewesen wäre.
War das irgendwo absehbar, dass in Slowenien eben jetzt nicht diese massive Langlaufbegeisterung herrscht, wie man sie vielleicht auch in Deutschland, aber ganz sicher eben in Norwegen oder Schweden gehabt hätte?
Ja, da gibt es zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist der, dass offenbar, da kann ich jetzt allerdings tatsächlich, das kann ich nur im Konjunktiv sagen, oder vom Hörensagen her, dass da offenbar versucht wurde, tatsächlich die Preise so zu justieren, dass man da irgendwie einen Schnitt macht oder irgendwie einfach ein bisschen was verdienen möchte dabei, in welchem Ausmaß auch immer. Jedenfalls scheint es ein Faktor gewesen zu sein, dass die Zuschauer ein bisschen abgeschreckt worden sind. Das andere ist, dass der Kollege Simnovic, der auch bei der Vierschanzentournee immer dabei ist, hat auch und andere haben erzählt, dass im slowenischen Wintersport das Skispringen das die absolute Nummer eins ist und dabei eigentlich auch nicht das Skispringen, sondern das Skifliegen. Okay. Und weil das einfach das weiß man ja auch, dass man dann 200.000 Menschen an die Schanze, an die Skiflugschanze, die tatsächlich imposant ist, wenn man da drunter steht. Und das ist halt einfach ein, wie soll ich sagen, ein wie vielleicht bei uns die Wiesen, also ein Anziehungspunkt, wo die Leute wirklich hinwandern. Und das reicht offenbar so ein bisschen, heißt es dann immer so, für den Wintersport. Also da kann nichts anderes dagegen ankommen und das ist auch jetzt, findet ja bald statt, es ist auch jetzt ausverkauft. Und da kann halt einfach so eine, selbst wenn es eine Weltmeisterschaft ist, nicht so richtig dagegen halten. Das ist die zweite These.
Ja, immerhin schön dann, du sagst ja, das Team haben sie gewonnen. Timi Seitz hat auch noch die Großschanze gewonnen. Da bin ich ein kleines bisschen, hat mein Herz schon für Ryoyo Kobayashi geschlagen. Nicht, dass er irgendwie das bräuchte zwingend, hat die vier Schanzen noch nie gewonnen, dabei alle vier Springen gewonnen. Also der Junge hat schon genug gewonnen, aber ich fand halt, und das ist meine zweite allgemeine Frage, wie dein Eindruck war, um jetzt eben beim Skispringen auch noch zu bleiben, Ich fand teilweise die Notengebung absurd. Kobayashi auf der Kleinschanze hat einen perfekten Sprung hingelegt, wirklich einen perfekten Sprung und kriegt 5x18-0. Und da frage ich mich, stimmt da was nicht oder ist man auf der Kleinschanze noch strenger? Ich habe es ehrlicherweise nicht verstanden.
Ja, es ist tatsächlich ein bisschen schwierig auf der Kleinschanze. Da sind natürlich wahrscheinlich bei manchem Kampfrichter so ein bisschen das Detail, die Frage, ist ja alles ein bisschen enger, geht alles ein bisschen schneller, so von der Körperhaltung und so weiter. Insofern kann da manchmal auch schon ein kleiner Wackler mehr auslösen, als man vielleicht denkt. Und ja, natürlich, also ich meine, die Kampfgerichte waren jetzt, haben sich jetzt vielleicht nicht mit Ruhm bekleckert unbedingt, aber ich hätte jetzt nicht gesagt, dass da wirklich ein evidentes Problem gewesen wäre.
Okay. So. Also, ja, bitte, sag mal.
Nee, also es war ja nicht nur Kobayashi, es gab auch andere, aber auf der anderen Seite sind solche Sachen durchaus auch einfach mal gekommen einfach vor. Da muss dann der Skispringer dann sagen, okay, habe ich Pech gehabt, ist natürlich völlig frustrierend für den Einzelnen, aber eine vollkommene Gerechtigkeit da reinzubringen, ist allein schon wegen den anderen Faktoren, die beim Sprung dabei sind, sowieso immer sehr schwierig.
So, und da sind wir schon mitten beim Sprung und die deutsche Bilanz mit 3 Goldmedaillen ist absolut in Ordnung. Zumindest wurde mir das suggeriert, aber wenn man natürlich genauer hinschaut, Volker, ohne die weiblichen Skispringer, also die Katharina Althaus vorneweg, die die Normalschanze gewonnen hat, dann gewinnen die Frauen das Team und das gewinnt auch das Mixed-Team, war in Sachen Gold nicht viel los. Welche Medaille war denn für dich aus deutscher Sicht, alle waren wertvoll, aber hast du eine, die dich A, vielleicht am meisten überrascht hat und B, wo man vielleicht schon sagen kann, okay, die hat auch anhand der Konkurrenz am meisten Wert.
Also ich würde sagen, die erste und die letzte Medaille aus deutscher Sicht. Die erste Medaille, das war Katharina Althaus, wenn ich jetzt nicht einen Fehler mache, das war der Auftakt Donnerstag mit dem Einzelspringen von der Kleinschanze. Da hat man tatsächlich gesehen, wie emotional das ist. Und Katharina Althaus hat ja immer gesagt, es sei ihr eigentlich nicht egal, also das meine ich jetzt nicht, aber sie nehme das so, wie es kommt. Und wenn sie dann eben, das war ja ihr also zumindest oder sagen wir, kein Problem für sie, das glaube ich ihr auch. Aber halt, es war halt einfach schon so ein bisschen eine Last, denke ich mal, die im Unterbewusstsein mitgetragen wurde, dass sie halt einfach im Grunde genommen Spitzenklasse war, der Pinkelnick zusammen, also Österreicherin, aber eben immer im entscheidenden Moment Zweite wurde. Und als sie das durchbrochen hat, hat man gemerkt, dass das eben doch dann in ihr gegoren hat über Monate, Jahre vielleicht sogar hinweg. Und deswegen und dann eben auch diese emotionale Reaktion, die sie da dann wirklich hatte, die auch echt und authentisch war, das war, fand ich, eine sehr imposante Situation, ergreifende Situation, die man auch im Skispringen nicht so oft sieht. Und die zweite Medaille war die Bronzemedaille der Männerstaffel im Langlauf, die mit der auch niemand gerechnet hätte und die sich tatsächlich dann irgendwie wahrscheinlich auch durch die Silbermedaille der Frauenstaffel am Tag zuvor sich einfach da tatsächlich irgendwie motivieren haben lassen. Und da hat man auch gesehen, dass dieser Rekord der gesamten deutschen Mannschaft, also von allen Skispringern, Kombinierern und Langläufern mit 12 Medaillen, so viel hatten sie noch nie. Gut, da kann man auch immer sagen, früher gab es auch noch nicht so viele Wettbewerbe, aber mein Gott, es ist auf jeden Fall mal ein Statement gewesen. Und das zeigt auch, dass die sich bis zum Schluss gegenseitig offenbar irgendwie inspiriert haben, mit ihren Erfolgen. Und ich könnte mir vorstellen, neben solchen Leuten wie Friedrich Moch, der da am Schluss den Franzosen noch überholt hat, also neben einzelnen Stärken, die da offenbar zutage getreten haben, war es auch einfach die Dynamik innerhalb des deutschen Teams.
Ganz, und weil du es ja auch schon angesprochen hast, also die Frauenstaffel, wenn man mal sieht, die Einzelergebnisse im Langlauf der Frauen mit Frieda Karlsson und Ebba Andersson, dann ist ja schon fast ein biblisch Wunder, dass die Deutschen, die deutschen Frauen die schwedischen Frauen geschlagen haben. Also das muss man, ja. Aber vielleicht hat man es da vielleicht noch ein kleines bisschen eher erwartet. Und bei den Männern, die Schweden sind ja auch nicht schwach und die haben da keine Rolle gespielt. Das war also wirklich beeindruckend, aber natürlich am beeindruckendsten, wenn man das jetzt mir mal ganz global sieht, die Langlaufwettbewerbe bei den Männern. Ich glaube, die 15 Kilometer waren's, wo vier Norweger hintereinander ins Ziel gekommen, wo Klebo keine Medaille gemacht hat. Die 50 Kilometer, Volker, so traurig ist mein Leben am vergangenen Sonntag. Ich bin wirklich vom Startschuss weg vor dem Laptop gewesen oder vom Fernseher und habe mir die 50 Kilometer durch angeschaut. Goldberg gewinnt dann vor Klebo, was ein kleines bisschen überraschend war, weil Klebo ja der bessere Sprinter ist, aber wurscht. Also die Norweger sind dermaßen überlegen, im männlichen Langlauf zumindest. Jarl Magnus Rieber, unfassbar. Also ich dachte immer, auf dieser Schanze kann man nicht mehr als 140 Meter springen. Ich glaube, er ist 148 gesprungen. Unfassbar. Aber gerade bei den Langläufern, und ich werde dann auch gefragt, ja, wie geht das denn? Auch bei Johannes Tinius Bö im Biathlon, wie geht das denn? Ist es die Technik? Ist es die Ausbildung? Ist es ein bisschen mehr, worüber wir nur spekulieren dürfen? Ist es die Tradition? Was treibt diese Norweger an?
Ja, alles, was du gesagt hast, zusammen so ein bisschen. Also natürlich haben die eine ganz andere, möglicherweise eine ganz andere Kultur des Trainings und des ganzen Organisierens des Trainings. Da gibt es ja ganz viele kleine Details, die man da beachten muss. Da gibt es eben viele Faktoren. Der entscheidende Faktor ist halt einfach der, dass in Norwegen, so wurde mir auch immer noch berichtet, trotz Schneeproblemen, die haben halt tatsächlich nicht so sehr die Schneeprobleme wie mitteleuropäische Länder und auch die Alpenländer. Und die gehen noch zum Teil zur Schule auf Skiern. Und da ist es auch eine Selbstverständlichkeit, dass schon die Kleinen wirklich einen richtigen Skating-Schwung lernen, einen Skating-Schritt lernen und so weiter und so fort, sodass die halt einfach schon von vornherein natürlichen Vorsprung haben gegenüber konkurrierenden Ländern. Und dann geht es halt auch natürlich auch so weiter, und es ist halt einfach ein Land, das da einen Vorteil hat. In Schweden ist es ähnlich, allerdings nicht so ausgeprägt. Und das finde ich auch irgendwie, das ist halt einfach auch ein bisschen der Reiz des Ganzen, dass die einen dort, die anderen dort und die anderen wieder woanders ihre Vorteile haben. Und bei den Norwegern ist es halt so. Und das wird wahrscheinlich nicht zu ändern sein. Es gab mal verschiedene, ich weiß nicht, die Russen sind ja auch sehr gut, aber bei denen weißt du halt nichts, beziehungsweise es ist ja eigentlich auch erwiesen schon gewesen in Sochi, dass da gedopt wird, und deswegen kann man das eigentlich nicht so in diese Vergleiche mit hineinnehmen. Die Norweger sind im Langlauf führend, und zumindest bei den Frauen waren sie diesmal nicht so führend, sodass das ein bisschen sich ausgeglichen hat.
Ja, na gut, die Russen, die wollen wir nicht vergessen. Und bei den Finnen, da gab es ja auch mal eine Zeit lang, bevor dieser unfassbare Doping-Skandal aufgeflogen ist. Es ist eben, ja, manchmal schwierig zu begreifen, diese Überlegenheit. Volker, ich danke dir herzlich, aber ich kann dich natürlich nicht gehen lassen. Ich habe dich nach Planitzer geschickt mit dem Auftrag, möchte ich nicht sagen, aber mit der Empfehlung, dort Rasnici und Cevapcici zu essen und so viel es geht. Wie ist es denn wirklich gewesen, im Pressezentrum? Wurden da lokale Leckereien gereicht? Musste man sich selbst versorgen? Wie war das Leben als Journalist bei dieser nordischen Ski-WM?
Es war, alles in allem war es in Ordnung. Allerdings waren die Preise, muss ich ganz ehrlich sagen, normalerweise sollte man sowas nicht verraten, aber in dem Fall war es halt so, dass man, wenn du für 17 Euro ein Teller Essen bekommst, dann ist es schon irgendwo auch ein bisschen tief in die Tasche gelangt. Und zumal man nicht keine andere Wahl hat, ja. Und das ist also insofern waren da so ein paar kleine Wermutstropfen dabei, aber im Großen und Ganzen war das top organisiert man konnte sich eigentlich nicht beklagen. Und ja, die Arbeitsbedingungen waren auch absolut top, hat alles funktioniert. Warum auch nicht? Also Slowenien ist ja
natürlich.
Ist ja nicht irgendwie irgendein Land. Das ist ja seit Jahren schon in der EU und das ist überhaupt keine Frage, dass das mit allem Pipapo ausgerüstet war. Also war wie jede andere Ski-Weltmeisterschaft in Europa.
Ja, und das Wetter war natürlich überragend. Also ich weiß nicht, ob es bei den 30 Kilometern der Frauen oder bei den 50 Kilometern der Männer waren, aber mindestens eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer, der habe ich sogar nicht nur mit kurzem Oberteil gesehen, das haben mehr gemacht, aber eine ist sogar mit kurzen Hosen gelaufen.
Das war am Samstag,
ja, die Frauen, gell?
Die Kalva, eine von den Norwegerinnen, das war tatsächlich... Also ich meine, Supersportler, die haben natürlich irgendwie auch wahrscheinlich einen anderen Wärmehaushalt. Also ich könnte mir vorstellen, dass denen wird es ein bisschen schneller heiß, als wenn unser eins bei dann immerhin doch noch unter 10 Grad vielleicht da Sport macht. Also ich würde da nicht mit kurzer Hose laufen, aber also es war schon in der Tat markant. Was mich auch ein bisschen gewundert hat, aber das ist natürlich irgendwie meine Unkenntnisse von meteorologischen Phänomenen, aber dass es da unten im Ende Februar, Anfang März, dass es da einen dermaßen krassen Wintereinbruch geben kann. Man ist ja da immerhin irgendwie auf so ungefähr auf der Höhe von Udine, wo man, wenn man im Sommer nach Italien fährt, das Fenster aufmacht und die Hitze reinkommt, und zwar relativ bald eigentlich schon auch in dieser Zeit, da muss man echt sagen, das hat mich tatsächlich gewundert. Ich hätte gedacht, dass es da viel mit Kunstschnee zu arbeiten gab, aber das war eigentlich so gut wie gar nicht der Fall. Die haben die Unterlagen natürlich, die Schanzen vorher schon präpariert gehabt, aber wenn man da reingefahren ist in dieses wunderschöne Tal und dann diese Skipisten da gesehen hat, dann hätte man eigentlich Lust gehabt, nicht ins Pressezentrum einzubiegen, sondern gleich auf die Piste. Das ist tatsächlich etwas gemein gewesen.
Oder auf die Leute. Naja gut, also die Skifahrer dürfen
oder
wir haben, ja, die Skifahrer haben es ja noch nicht überstanden. Die fahren ja diesen Wochenende in Kranjska Gora. Bin ich auch gespannt, wie das funktioniert. Aber Schnee hat man offenbar noch genug. Volker, fantastisch. Ich danke dir herzlich. Kurze Pause, Big Show. Gerne. 600.
Grüß euch, da ist der Manuel Feller und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 600, Freunde. Es ist Wahnsinn, was hier für ein Skitime jetzt zusammenkommt. Ich spare mir die Begrüßung, sag nur, wer da ist. Johannes Knut, Guido Heuber von Eurosport, Johannes natürlich von der SZ, Tom Heberlein vom SED und Lukas Zara von der Standard.at und von seinem eigenen Podcast. Ganz schnell noch Après-Ski heißt der Lukas.
Ja, super, danke, haben wir das auch unterbracht.
Ja, müssen wir. So, Guido ist unterwegs. Guido, time is of the essence. Wie haben dir denn die Rennen in Espen gefallen? Weil Johannes hat in der Süddeutschen doch bemängelt, dass es vielleicht nicht der weisheitsletzter Schluss war, diese Reise in die USA.
Man muss differenzieren. Man muss sagen, die Reise war sicherlich nicht wert, weil die Strapazen, letztendlich jetzt auch die Verletzungen, die daraus resultiert haben, und die Veranstaltung an sich war es vielleicht nicht so wert, gerade mit so einem Sprintrennen, mit so einer Sprintabfahrt. Für mich selbst das Ganze dann am Samstag und Sonntag als Kommentator, als Sportereignis zu sehen, mit der Kugelvergabe und so weiter, war es natürlich auch eine Geschichte. Und gerade wenn man ich bin 1970er, das heißt, man ist mit dem Begriff Aspen allein über John Eaves, über Fire and Ice aufgewachsen. Allein diese Magic, die sich darüber bringt. Ja, Aspen ist immer eine Reise wert, aber vielleicht nicht zu dem Zeitpunkt und vielleicht nicht in dem Zusammenhang. Ansonsten muss ich sagen, die Rennen in Aspen würde ich mich schon freuen, wenn es weiter gibt.
Ja, also ich fand die Zieleinfahrt komisch, weil die Kurve war da und plötzlich war man im Ziel. Das war ein kleines bisschen eigenartig. Johannes, ich möchte differenzieren. Also ich habe letzte Woche gesagt, mir hat dieser Riesentorlauf unheimlich gut gefallen. Auch das Slalom, die Abfahrten haben mir jetzt nicht so wahnsinnig gut gefallen. Wo hat es bei dir am meisten gehakt?
Also ich fand dann wiederum zum Beispiel den Super-G am Sonntag echt lässig, muss ich sagen. Das war durchaus ganz wirklich nett anzuschauen und war ja auch wirklich ein tolles Rennen. Und ja, auch für den Super-G gar nicht so kurz. Die Abfahrt ist halt einfach, es ist keine so richtig weltcuptaugliche Abfahrtspiste, finde ich mittlerweile. Mhm. Es ist oben wirklich sehr lange, sehr flach. Man muss natürlich viel übers Terrain buckeln. Es hat so ein bisschen Gröden-Feeling, aber ist dann halt Gröden, ist halt gefühlt doppelt, dreifach so lang und hat natürlich dann auch noch ein paar Schlüsselstellen mehr. Und ja, das ist einfach, da fehlt so einfach so der, ich weiß nicht, ob sie da alternative Möglichkeiten noch haben. Es war ja auch, glaube ich, ganz früher, wenn Guido die glorreichen alten Zeiten angesprochen hat, das waren ja auch früher viele Technikrennen in Aspen. Ich glaube sogar ein gewisser Ingemar Stenmark hat da, wenn nicht sogar seinen letzten oder auf jeden Fall einer seiner letzten Rennen gewonnen im Weltcup. Also es ist halt wirklich, diese ganze Tournee wirkte irgendwie für mich nicht so richtig durchdacht. Gleich nach der WM, die Leute diesen Tross da komplett rüber zu karren. Ich finde, dann muss man wirklich, man kann das machen, aber dann finde ich, muss die Organisation, dann muss das Konzept sitzen. Und das hat es ganz offensichtlich nicht. Also ich war ja auch nicht vor Ort, aber ich habe es in vielen Formen und Farben ausgemalt bekommen und die Teams haben schon 2017, vor 6 Jahren, beim Weltcup-Finale gesagt, das ist leider nicht mehr State of the Art, was sie da anbieten, Unterkunft, alles Organisation, das läuft so nebenher. Das ist nicht wirklich so, dass die das Gefühl haben, da ist die volle Power dahinter. Und sie haben ja damals schon die Auflagen bekommen, hey Leute, kriegt das in den Griff oder sonst wird es schwierig. Und jetzt haben sie es immer noch nicht in den Griff gekriegt. Also ich glaube, sie kriegen schon noch eine weitere Chance, aber
ja, man muss aber differenzieren. Genau. Es sind unterschiedliche Organisatoren gewesen, ja. Das 2017 wurde vom Skiclub organisiert. Da war nach meiner Meinung ein bisschen mehr System drin. Dieses Mal waren es die Bergbahnen und da war definitiv Chaos drin. Also bis hin zur gelben Flagge, bis hin auch, ganz ehrlich, ihr habt es wahrscheinlich im Fernsehen auch miterlebt, die Kamerapositionen waren eine reine Katastrophe. Das hat an Lake Louise von vor 10 Jahren erinnert. Also das war alles, das war diesmal Bergbahnen und die Bergbahnen haben mal gar nicht performt, das muss man sagen.
Ja, und die Pistenarbeiterinnen oder Pistenarbeiter, wo es eine halbe Stunde gedauert hat, bis man das Rennen fortsetzen konnte, hat auch nicht geholfen bei der ersten Abfahrt. Aber Tom, der Sportskamerad Sander, was soll ich sagen? Guido hat es angekündigt in seinem Kommentar. Ich wollte Guido nicht glauben und dann schlägt er fast den Odermatt. Das war doch der Lichtblick aus deutscher Sicht, Tom.
Allerdings, ja. Ich meine, dass der Kollege Sander gut Skifahren kann und dass er auch gut Super-Ski fahren kann, das ist ja hinlänglich bekannt. Ich meine, er war ja immerhin mal Juniorenweltmeister in dieser Disziplin. Aber ja, dass er das kann, dass er das Zeug dazu hat, aufs Stockerl zu fahren, das ist ja unbestritten. Dass es ihm nicht schon früher gelungen ist, Ausnahme bei der WM natürlich vor 2 Jahren. Da kann man jetzt lang und breit in die Tiefenanalyse gehen und Küchenpsychologie auspacken. Ich behaupte immer, er steht sich halt einfach selber im Weg, weil er zu viel an sich rumdoktert, an irgendwelchen Dingen rumdoktert. Ich glaube, wenn der in der Lage wäre, sich einfach draufzustellen und zu sagen, so, ich fahre jetzt mal schön entspannt da runter, dann wäre der viel weiter, als er jetzt ist. Ich meine, jetzt ist er 33 und es hat 15 Jahre gedauert, bis er mal im Weltcup aufs Podest fährt. Das ist schon eine relativ lange Zeit. Unabhängig davon freut es mich natürlich als Deutscher. Und dass er auch nur 500stel hinterm Odermatt war, das zeigt ja letztendlich, was er von Potenzial hat. Und auch die Tatsache, dass er mit Kilde und Odermatt auf dem Podest steht, ist natürlich schon sehr bemerkenswert. Weil normalerweise, wenn die zwei anständig runterfahren, bleibt halt mal nur ein Platz auf dem Podest noch im Super-G. Und den hat er sich das mal geholt. Und das ist aller Ehren wert. Schade halt nur, dass es nicht öfter hinbringt.
Lukas, ich bin ja mittlerweile zum Marco Schwarz Junkie geworden. Ich schaue mir Rennen, Männerrennen, die Frauenrennen schaue ich mir nur wegen Schifflin an, völlig klar. Männerrennen schaue ich mir nur mehr wegen Blackie an und der fährt ja mittlerweile auch alle Rennen. Und dann fliegt er so ungeschickt raus beim Super-G, ich wusste nicht, was los ist, aber ich habe mir eines gedacht, dem österreichischen Team geht's halt echt nicht gut, seit Matthias Mayer einfach mal nicht mehr wollte, weil der Mayer wäre schon einer gewesen, der zumindest hier und da mal ein bisschen reingerochen hätte. Schmerzt dich dieser Verlust vom Motto auch so sehr, Lukas?
Ja, sicher. Vor allem, weil er menschlich schwer in Ordnung war, was man so immer mitbekommen hat auch. Also der sagt gute Dinge, der setzt sich auch abseits der Piste für wirklich die guten Dinge ein. Ich denke dann, ja, in der Flüchtlingskrise hat er seine Familie aufgenommen und so weiter. Also da gibt es ein paar Beispiele. Grundsätzlich ein sehr gerader Michel, wie man sagt bei uns. Und natürlich, es ist eine Führungsfigur, die verloren gegangen ist. Wir kennen das ja vielleicht auch, wir können ein bisschen Parallelen ziehen, vielleicht zum DSV, wo ein Thomas Dresen, wenn der mal wegfällt, Wolfi Mayer hat das auch einmal gesagt, dass da, wenn du so eine Führungsposition, einen, der vorangeht, hast, dass das die anderen mitziehen kann. Jetzt hängt das halt alles ein bisschen am Vincent Griechmeier, das muss man schon sagen, dass die ja eigentlich eine Doppelspitze gebildet haben und der hat ein bisschen so seinen Mojo verloren, würde ich sagen. Ja, also irgendwie, der ist ja dann immer beinhart in seinen Analysen, wenn der da, weiß nicht, im Super-G auf Platz 7 landet oder so, sagt er, ich habe zweimal angestellt, wo kein anderer Mensch angestellt hat, ich weiß nicht warum. Ja, also der ist da immer wirklich beinhart zu sich selbst, es sei denn, er gewinnt und dann ist er sehr dezent und dankbar und humble. Aber ja, so ist es eben. Das ist schon so, die Breite ist nicht da im SV-Team, im Speed-Bereich, das ist jetzt so. Und deswegen auch, es zählt auch ein bisschen dazu, deswegen kann eben auch ein Marco Schwarz da, er nimmt niemandem einen Platz weg, hat niemandem einen Platz weggenommen und jetzt ist er plötzlich sogar, ich kann mich an den ORF-Kommentar erinnern, ja, jetzt ist dann doch noch eine ÖSV-Hoffnung oben, das ist der Marco Schwarz, dann ist er halt ausgeschieden, aber so weit sind wir schon, dass das eben eine Hoffnung ist bei Abfahrt und bei Super-G, dass der ganz vorn reinfährt. Und ja, ein Wahnsinnsprogramm, was der fährt. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie lange er das durchzieht. Aber das wird er jetzt heuer durchziehen und wie er sich dann eben nächste Saison auch präsentiert und wie er da reingeht.
Das waren noch Zeiten, als alle auf Daniel Dankelmeier gewartet haben, der dann nie irgendwas gerissen hat. Aber es hieß ihm im ORF, wartet's mir auf den Dankelmeier. Ja, Guido, an dich die Frage.
Dein Liebling, gell?
Ja, ist mein absolut. Ich würde ihn nicht erkennen, wenn er bei mir im Studio sitzt. Aber der Name Dankelmeier, der ringt in meinen Ohren. Guido, die Analyse vom Lukas, was den Thomas Dresen anbelangt und das deutsche Team. Wie weit ist denn der Thomas Dresen aus deiner Sicht im Moment, Guido?
Ja gut, ich meine, er hat sich ja dadurch ein bisschen selbst jetzt beschnitten, dass er gesagt hat, er macht keinen Super-G mit. Mhm. Das ist sicherlich seinem Körper geschuldet. Allerdings dadurch hat er einfach wesentlich weniger Kilometer auch. Und also es ist ja ein zweischneidiges Schwert. Es ist der Kopf und der Körper. Und dazu fehlen dann diese gesamten Trainingskilometer. Also ich wünsche es ihm. Ich mag ihn wahnsinnig gerne. Ich weiß, dass er da ganz nicht nur einen Rucksack, sondern mehrere Rucksäcke mit sich rumträgt. Und wenn es einer hinkriegt, das auch wieder auf die Spur zu bringen, dann vielleicht Thomas in Richtung nächstes Jahr. Werden wir sehen, wie der Sommer verläuft. Aber im Moment hat er einfach ein bisschen zu viel am Rücken zu tragen.
Es geht weiter. Und ich habe vorhin gerade mit Volker Kreisel gesprochen, Johannes, zum Thema Nordische.
Schon mal gehört.
Ja, schon mal gehört den Namen. Ne? Es geht weiter für die Alpinen in Kranjska Gora, was sehr, sehr spannend ist, weil Volker mir erzählt hat, es ist Winter in Slowenien. Ich kann es gar nicht so richtig glauben, aber auch das kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Ich weiß schon, dass der FIS-Präsident gerne mehr Amerika hätte, aber nach der WM für 2 Wochen nach Amerika, dann nach Slowenien, dann nach Soldeo, braucht es hier einen Commissioner auf Skisport, der nicht Johann Elias heißt, der auch mal überlegt, Freunde, das geht ökologisch überhaupt nicht.
Ja, also das ist jetzt, da können wir jetzt tief in die Verbandspolitik eintauchen und das ist ja nicht mal mehr Küchenpsychologie, das ist ja schon, muss man fast schon über psychiatrische Gutachten reden, um das zu kriegen. Also natürlich ist es so, der Weltcup heißt ja nicht umsonst Weltcup. Das ist ein weltumspannendes Ereignis und das soll natürlich auch in allen Orten stattfinden. Man muss es natürlich irgendwie, glaube ich, schon...
Ich glaube, in Wien ist die Hölle los, so nebenbei.
Die ersten Siegeszüge für Blacky Schwarz, oder?
Ja, oder Lukas ist auf der Flucht, das kann auch sein. Ja,
ist
so.
Ich bin stumm beim Guido,
Guido hat seinen...
Zur allgemeinen Information, ich stehe kurz vor Freimann und wer weiß, was in Freimann heute los ist, erklären sich die Sirenen.
Ah, okay, alles klar.
Die Kollegen von...
Genau.
Neymar wird noch eingeflogen rechtzeitig gerade zum Spiel. Nein, ich glaube, wenn du jetzt die FIS dir derzeit anschaust, dann da kannst du so viele Leute installieren, wie du magst. Am Ende trifft letztlich, auch wenn er es anders darstellt und anders behauptet und er sagt ja immer, es ist nur ein kleiner Zirkel von den drei großen Skiverbänden, die sich ihm querstellen und alle anderen sind auf seiner Seite und helfen ihm. Letztlich trifft da nach allem, was man weiß, einer die Entscheidung. Das ist er. Und da kannst du 17 Leute installieren, links und rechts. Letztlich das läuft alles an einem Punkt zusammen und dort werden die Entscheidungen getroffen. Und von daher glaube ich einfach, das ist so festgefahren. Ich wüsste nicht, wie da irgendwie mit einer gewissen Raison beizukommen ist. Das ist ja auch in sich so widersprüchlich. Ja, so das ist, man behauptet, man ist klimapositiv, kauft sich dann irgendwelche Zertifikate, um das auszugleichen, was man dann fröhlich durch die Welt jettet. Ich meine, muss man dazu sagen, die FIS sind nicht die Einzigen, die das machen. Aber
nicht stimmig.
Es ist halt einfach schwer, da irgendeine Art von Raison reinzubringen, weil es letztlich in der Wunsch und in dem Kopf eines einzelnen Mannes entsteht. Und von daher sehe ich da relativ, solange da nicht irgendeine Art von Regimewechsel kommt, sehe ich da relativ schwarz, muss ich ehrlich sagen. Ich bin mal sehr gespannt auf den Kalender für nächstes Jahr. Das ist ja auch, war ja sehr bemerkenswert in Kitzbühel. Der Michael Huber, der Skipräsident, hat jetzt bei der Abschlusssitzung gesagt, liebe Teams, wir würden euch gerne schon sagen, wann genau ihr welches Quartier buchen könnt, aber wir wissen es schlichtweg noch nicht, weil wir noch keine festen Daten und Zusagen haben. Das ist eigentlich ein Jahr vor dem nächsten Weltcup, ich weiß gar nicht, das gab es glaube ich noch gar nicht oder in absehbarer Zeit. Die hängen alle total in der Luft, weil keiner weiß, was kommt jetzt, wer fliegt raus, wer kommt rein. Dann wird ja schon offen gedroht, liebe Skiverbände, wenn ihr euch jetzt nicht endlich auf unsere Linie einschwenkt, dann könnt ihr eure Weltcups vergessen. Also das ist schon... bin schon mal sehr gespannt, wie das weitergeht jetzt die nächsten Wochen und Monate noch.
Früher gab es ja zumindest immer 4 Jahre im Voraus den provisorischen Weltcup-Kalender. Da konntest du zumindest die wichtigsten Daten immer schon mal einsehen, gell?
Ja.
Das wirkt alles extrem, extrem wenig durchdacht und irgendwie so aus der Hüfte geschossen. Und die Frage ist, wenn du so einen Commissioner dann tatsächlich hättest, der, sagen wir mal, vom Präsidenten auch unabhängig ist, ist die Frage, ob der sich auch durchsetzen kann. Ich meine, du hast nun mal die Österreicher, Entschuldigung, Lukas, und die Schweizer, die natürlich auch gewisse Einzelinteressen verfolgen und dann mit Sicherheit ihre persönlichen Befindlichkeiten wieder in den Vordergrund stellen.
Das kommt auch dazu.
Gut, das ist natürlich überhaupt keine Frage, dass sich der österreichische Skiverband hier nicht unterbuttern lässt. So, eine Frage noch, eine historische Einordnung. Tom, bleibe ich bei dir schnell. Michaela Schifrin gewinnt also zum 5. Mal den Gesamtweltcup bei den Frauen. Wenn der Papa nicht so verunglückt wäre, dann wären es jetzt schon 6. Wie lange wird Michaela Schifrin noch Lust haben, denkst du, Tom?
Da fragst du mich zu viel. Du bist doch der Experte
von
der
Geschichte.
Du hast doch sogar Telefonnummer hast
letztens. Habe ich wirklich, ja. Also, aber ich fürchte, dass sie bald mal schwanger wird und dann einfach aussetzt und sich anderen, wichtigeren Dingen widmet.
Naja, also da ist, glaube ich, noch ein bisschen ähnlich. Ich kann mir schon vorstellen, auch wenn sie immer sagt, sie ist nicht an Zahlen interessiert, dass sie schon noch ein Denkmal setzen will. Ich meine, sie hat ja schon ein ziemlich großes, aber dass sie schon noch gewisse Dinge anstrebt. Und klar, die 86 Siege wird sie wahrscheinlich jetzt schon am Wochenende haben. Gesamtweltcup ist auf Dauer natürlich auch erstmal nur sie. Kommt nur sie in Frage, zumindest so lange auch wie dann potenzielle Mitbewerber wie Frau Gutschwächeln.
Du, ja, und Frau Wüllerer, die komplett uninteressiert ist in diesem Jahr.
Ja, ja. Also. Du ruf sie an, ich weiß es nicht. Oder frag Herrn Kilde, wann er bereit ist, die Vaterschaft zu übernehmen. Keine Ahnung. Also
lad sie doch mal wieder in die Big Show ein.
Ja, ich werde dem Kilian irgendwas erzählen und dann kommt sie vielleicht.
Ich behaupte jetzt mal, sie fährt noch bis Cortina. Okay. Weil so lang fährt auch der
Kilde.
Der Alex noch und dann können sie sich immer noch in aller Ruhe der Familienplanung widmen. Es ist jetzt ja heutzutage nicht mehr so, dass man als ältere Frau oder als Frau über 30 nicht auch noch Kinder kriegen kann.
Wissen wir beide aus erster Hand, als ältere Frauen über 30. So, und zum Abschluss muss der Lukas noch Nina Ortlieb, Steffi Venier und Franziska Gritsch feiern. Man muss die Bedingungen natürlich auch ausnutzen, wenn sie so sind, wie sie dann waren, beim Super-G der Frauen in Kvitfjell. Aber es war natürlich schon fast lachhaft und unfair, Lukas, muss man ehrlicherweise sagen.
Ja, sicher war es unfair. Ich habe noch das Bild von der Sofia Gottscher vor Augen, ja, wo stimmt. Sie dann zum ersten Mal sozusagen, wo die Erste dann vor ihr war und sie so, wenn sie Wienerin wäre, die Sofia Gottscher, würde sagen, hätte sie gesagt, na oida. Ja, also es war halt ein bisschen bitter, ja, aber es ist so, bevor es jetzt keiner sagt, sage ich, Skifahren ist ein Freiluftsport.
Das Gott sei Dank. Muss
man festhalten. Ja. Und ja, ich meine, die können natürlich gut Skifahren, aber die haben natürlich extrem profitiert und die Nina Ortlieb war auch nicht so blöd, dass sie das nicht auch wirklich in jedem Siegerinterview und auch auf Social Media betont hat. Das ist der auf jeden Fall bewusst. Und wie du gesagt hast, das muss man auch einmal erst runterbringen. Und die Emma Eicher, die ist dann ein paar Nummern später gekommen und hat sich über den 5. Platz genauso gefreut. Sogar wirklich exzentrisch, wie man, also das sind wir ja von ihr auch irgendwie gar nicht gewohnt. Aber da waren viele Emotionen dann dabei und die vorne gefahren sind, ja, die haben sich halt geärgert über diesen einen Tag. Ja, passiert. Das gleicht sich über den Verlauf einer Karriere immer aus, muss man jetzt auch noch sagen. Jetzt haben wir alles erledigt.
Genau, endlich. Also das Phrasenschwein platzt mittlerweile. Ganz schnell noch. Guido, Samstag und Sonntag die Männer, Kranjska-Gora, Eurosport. Wird der Dopfer-Fritz an deiner Seite sein? Oder wen hast du diesmal in der Mangel?
Also es pegelt sich wirklich der Fritz, die Technik und eben auch im Speed. Und fürs Weltcup-Finale wird aber wieder Alex Köll dabei sein und dann ist die Saison eh vorbei. Also es ist weiterhin auch noch Urs Lehmann im Programm, deswegen war ich jetzt gespannt, was so mit puncto Fritz-Präsident alles rauskommt. Aber da kann man nochmal ein extra Thema dazu machen. Aber am Wochenende ist Fritz Dopfer wieder am Start.
Ausgezeichnet. Wir hören uns schon nächste Woche wieder, egal in welcher Zusammensetzung. Die Big Show 600. Danke, Burschen, dass ihr ständig und wirklich ständig dabei seid. Kurze Pause, dann geht's hier weiter.
Hallo zusammen, hier ist Alfred Gislason, Bundestrainer Handball und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 600 und da ist er, der zweite Fragenteil. Und wir beginnen mit einem Mann, den wir später hoffentlich noch hören werden, nämlich mit als Antwortenden mit dem Davis Cup Kapitän Michael Kohlmann. Marc Wenger hat eine Frage an den, was ist er nochmal, Head of Men's Tennis, außer dass er natürlich Davis Cup Kapitän ist, Michael Kohlmann, an den Head of Men's Tennis im Deutschen Tennisbund gestellt.
Herzlichen Glückwunsch zu 600 Folgen Big Show. Meine Frage an Michael Kohlmann lautet, inwieweit er als Davis Cup Kapitän Coaching-Tipps an seine Spieler außerhalb des Davis Cups gibt. Ob dies nur auf Zuruf passiert, vielleicht sogar hin und wieder mal mit den Trainern der Spieler zusammengearbeitet wird und wie das konkret bei Sascha Zverev aussieht.
Ja, die Zusammenarbeit mit den Spielern außerhalb der Davis Cup Wochen ist natürlich unterschiedlich, hängt dann immer ein bisschen davon ab, ob ich auf den Turnieren bin und sozusagen den Kontakt mit Spielern und Trainern habe. Was auch immer mal sein kann, ist, dass jetzt wie gerade zum Beispiel in Doha, da haben Jan-Lennard Struff und Tim Pütz zusammen doppelt gespielt gegen eine Paarung, die ich in Australien gesehen habe. Und dann kommen schon mal Fragen einzelner Spieler, was mir so aufgefallen ist in dem Match. Bezüglich Sascha ist es natürlich so, dass er sein komplettes Team natürlich bei sich hat und der Austausch dann mehr oder minder auf den Turnieren ist, wenn ich vor Ort bin. Ansonsten hat er oder ist er bestens betreut. Ich meine, er hat mit seinem Bruder, mit Tobi Kamke jetzt, mit Sergi Bruguera, seinem Vater, sehr viele Ansprechpartner und da ist er bestens aufgehoben. Und in den Wochen, wo ich nicht vor Ort bin, ist da dann eher weniger Kontakt. Insofern freue ich mich, die ganzen Jungs jetzt wieder in München zu sehen und da das nächste Aufeinandertreffen mit den Spielern und auch den Coaches zu haben. Und dann wird es auch wieder den nächsten Austausch geben.
Lasst uns fortfahren mit dem Ruhrpoeten, mit David Nienhaus. Da gibt's eine Frage von Paul für den Ruhrpoeten David Nienhaus.
Ja, meine Frage wäre an David Nienhaus, weil ich die Sportgeschichte-Podcasts bei Sportradio 360 immer gern gehört habe. Und zwar, was waren da denn für sporthistorische Ereignisse in der Woche der ersten Big Show statt?
Plötzlich trudelt hier im verschneiten Bochum so eine Nachricht vom Producer rein. Ob ich Fragen für seine 12 Hörer beantworten könnte, fragt er, also eines Hörers. Ja, kann ich. Zuerst aber muss ich sagen, ich freue mich tierisch, dass sich der Producer an mich erinnert. Ich habe nachgeschaut, die Big Show 504 war mein letzter Aufschlag in den altehrwürdigen Studios, also lange her, fast 2 Jahre oder ziemlich genau 2 Jahre. Und dann freue ich mich natürlich sehr, dass sich einige Hörer an mich erinnern und an die Sportgeschichte. Ja, und da die Frage nach sporthistorischen Ereignissen im März 2011 war, habe ich mal mir den kompletten Monat nachgeschaut. Also nicht nur die Woche, sondern den kompletten Monat. Da gibt es ein bisschen mehr zu erzählen. Hier also ein paar sportliche Fakten quasi zur Geburtsstunde des Sportradio 360. Die 44. Biathlon-Weltmeisterschaft fand tatsächlich vom 3. bis zum 13. März 2011 im sibirischen Chanty-Maschink statt. Ich bin nicht so des Russischen mächtig, deshalb weiß ich nicht, ob das richtig ausgesprochen ist. Was aber richtig ist, ist, dass die deutschen AthletInnen Platz 1 der Medaillenliste anführten mit 4 Goldmedaillen, 3x Silber, insgesamt 7 Medaillen und dreimal dürft ihr raten, wer erfolgreichster Athlet oder die erfolgreichste Athletin war? Magdalena Neuner. 3x Gold, 2x Silber, insgesamt 5 Medaillen. Arndt Pfeiffer aus deutscher Sicht gewann den Sprint unter anderem. Das waren tatsächlich noch richtig, richtig gute Zeiten aus deutscher Biathlon-Sicht. Quasi zeitgleich fanden die 31. Leichtathletik-Hallen-Europameisterschaften statt, vom 4. bis zum 6. März 2011 im Palais Omnisport de Paris-Bercy. Ach, mein Französisch, überragend. Da habe ich einen Fakt rausgesucht. Mit insgesamt 630 Athleten, 346 Männer, 284 Frauen aus 46 Nationen wurde ein neuer Melderekord erreicht, also sporthistorisch tatsächlich durchaus relevant. Auch da ein Blick auf den Medaillenspiegel. Platz 3 für die deutschen Athleten und Athletinnen mit insgesamt 10 Medaillen. 3x Gold, 4x Silber, 3x Bronze. Übrigens, Caroline Nytra entschied das Finale der 60 Meter Hürden im Fotofinish, also denkbar knapp, gegen Tiffany Offili für sich. Und der Vorsprung betrug eine Tausendstel Sekunde. 7,793 zu 7,794 Sekunden. Da ich ja auch einen Fotografie-Podcast habe, was Fotos Alex können, sie können auch Sieger von Zweitplatzierten unterscheiden. Vielleicht den Fakt noch, während Nitra ihre persönliche Bestleistung um 900stel unterbot, erzielte Offili einen britischen Hallenrekord. Auch das sporthistorisch. Dann gucken wir nochmal wieder in den Schnee am 19. März 2011. Da hat nämlich die deutsche Skirennläuferin Maria Riesch zum ersten Mal den Gesamtweltcup gewonnen. Und damit war sie die dritte Deutsche nach Rosi Mittermeier, 75, 76 und Katja Seitzinger, die das zweimal geschafft hat. Ein Tag später, der Biathlet Taire Bö gewinnt zum ersten Mal den Gesamtweltcup der Herren. Er stieg also in dieser Saison 2010, 2011 als jüngster Weltcup-Gesamtsieger in die Weltspitze auf. Und wenn mich nicht alles täuscht, holt er momentan immer noch Medaillen. Ich habe mal seine Bilanz rausgesucht. Olympische Medaillen, 3x Gold, 2x Silber, 1x Bronze, 11 goldene WM-Medaillen, 4x Silber, 8x Bronze, 3 EM-Medaillen in Gold, 1 in Silber. Also sehr viel Edelmetall. Und Das wäre es fast gewesen, aber ich habe noch so ein bisschen Randnotizen. Am 13. März einfach mal so ein paar Schlagzeilen noch. Tony Martin gewinnt das Etappenrennen Paris-Nizza vor Andreas Klöden, ebenfalls ein Deutscher. Und damals wurde gefragt, Tony Martin, ist das der nächste Jan Ullrich? Am 15. März 2011 verlängert Jogi Löw seinen Vertrag beim DFB bis 2014. Der WM in Brasilien, wir wissen alle, wie das ausgegangen ist. Und am selben Tag übrigens entlässt der große FC Schalke, das sage ich mit viel Trauer gerade in der Stimme, Felix Magath und holt tatsächlich zwei Tage später Ralf Rangnick. Magath, am 15. März entlassen, unterschreibt am 17. März beim VfL Wolfsburg. Verrückte Welt. Am 16. März der nordische Kombinierer Ronny Ackermann. Aus gesundheitlichen Problemen beendet er seine große Karriere. Und am 22. März, da verpflichtet die SG Eintracht aus Frankfurt Christoph Daum. Tja, da konnte ich mich auch fast gar nicht mehr dran erinnern. Stieg aber trotzdem ab. Na, eigentlich hätte ich ja gerne mit was Positivem geendet. Vielleicht lädt mich ja der Producer mal wieder in die Big Show ein. Also nach meinem kleinen Referat hier. Nicht live on tape, sondern live und höchstpersönlich. Ich würde mich sehr freuen und freue mich, wie gesagt, dass ihr euch an mich erinnert. Glück auf aus Bochum. Ciao.
Ja, da muss ich mich ja selbst an die eigene Nase fassen. Big Show 504, so lange habe ich den David schon nicht mehr eingeladen gehabt, den @Ruhrpoet bei Twitter. Der David macht ganz, ganz geile Dinge als Fotograf. Davor hat er sich hauptsächlich als Journalist um die Borussia aus Mönchengladbach gekümmert. Ich meine, er ist bei der Tagesschau nach wie vor am Start und ja, wir haben uns getroffen mehrmals, aber einmal, das war eigentlich unvergesslich, mit Marco Hagemann gemeinsam bei Borussia Mönchengladbach. Lucien Favre war damals noch Coach am Tegernsee im Trainingslager. War sehr unterhaltsam. Weiter geht's im Text mit Christian Schäfer, der zunächst an mich eine Frage hat und dann auch an den großen Thomas Wagner.
Hi Jens, zuallererst hätte ich eine Frage an dich selbst. Und zwar wundert mich schon länger, warum der Matthias Stach bei euch im Tennisteil nie vorkommt. Das würde mich mal interessieren. Und zum anderen habe ich eine Frage an Thomas Wagner. Als alten Fußballromantiker, als den er sich ja selbst bezeichnet, würde mich interessieren, wie er sich die Bundesliga zusammenstellen würde, wenn er sich selbst aussuchen könnte. Also welche 18 Vereine wären in der Bundesliga, wenn es nach Thomas Wagner geht? Völlig losgelöst von jeder aktuellen sportlichen Realität natürlich. Und falls ihr noch Zeit habt, gerne auch für die zweite Liga. Ansonsten ein fettes Dankeschön für 600 Folgen jetzt mittlerweile an dich und auch an alle anderen Beteiligten, die das Woche für Woche machen. Ich hoffe sehr, dass es auch die 700. Folge geben wird und schicke viele Grüße aus der Fächerstadt. Ciao.
Es ist halt so. Bei den Gästen hier bei der Big Show. Da muss eine gewisse Chemie da sein zwischen hauptsächlich mir oder eben Nicola, wenn Nicola den Football-Teil macht und seine ganzen Football-Shows und Rugby-Geschichten. Da muss eine Chemie da sein, die stimmt. Und zwischen mir und Matthias Stach ist keine Chemie da. Wir kennen uns nicht persönlich. Wir grüßen uns manchmal von Weitem flüchtig, manchmal auch nicht. Und deshalb lade ich ihn auch nicht zu mir in die Show ein. Es wird ihm herzlich wurscht sein, mit Recht auch, aber ja, ich glaube, wir sind im Tennis extrem gut aufgestellt und Stach hat ja selbst seinen Podcast bei Eurosport, den er mit Becker gemeinsam macht, bin mir sicher, der ist gut. Ja, das ist der einzige Grund, keine Chemie. Und damit weiter zum großen Wagner.
Ja, die Frage nach der Wunschbundesliga. Gar nicht so einfach, ich habe mir mal die Mannschaften notiert, die ich drin haben möchte, die ich vielleicht nicht so gut finde, aber die trotzdem irgendwie dazugehören und habe auch versucht, so ein bisschen lokale Auswahl zu treffen. Ist gar nicht so einfach, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich versuche es einfach mal. Also, ganz klar, natürlich einer der größten und erfolgreichsten Clubs des Landes, der den großen Henkelpott geholt hat, mein HSV. Dann würde ich oben natürlich trotzdem auch, obwohl es eine große Rivalität gibt, aber sie gehören natürlich einfach dazu, den SV Werder Bremen nehmen. Dann gehe ich ein bisschen weiter runter und gehe ins Ruhrgebiet. Natürlich Borussia Dortmund, natürlich Schalke 04. Dann bin ich im Westen und habe dort Borussia Mönchengladbach, und den ersten FC Köln. Dann gehe ich in den Südwesten. Dort will ich unbedingt den Betze wieder sehen, den FCK, Eintracht Frankfurt, den KSC, für den ich immer schon große Sympathien hatte. Dann nehmen wir dort noch den SC Freiburg und noch den VfB Stuttgart. Dann schauen wir mal in den Osten. Union Berlin und der FC Magdeburg. Im Südwesten habe ich übrigens noch die Offenbacher Kickers vergessen. Für mich absoluter Kult. Im Süden 60, der Club. Und ich befürchte, ich komme am Rekordmeister nicht vorbei. Und den Aufmerksamen ist aufgefallen, es fehlt noch ein Platz. Und den vergebe ich fürs Ruhrgebiet, da wo der Fußball lebt, für das Relegationsspiel zwischen Rot-Weiß Essen und dem VfL Bochum.
Bochum, das gefällt dem Ruhrpoeten David Nienhaus sicherlich auch. Jetzt eine Frage vom Flo, die spielen wir einfach mal so ein.
Ja, hallo in die Runde. Ich würde gern mal wissen, woran es denn liegt, dass bei kritischen Themen, die den Fußball betreffen, jetzt als Beispiel zum Beispiel mal RB Leipzig, wenn behauptet wird, ja, das wäre in Anführungszeichen ein fairer Wettbewerb oder es waren schwierige Verhandlungen mit Salzburg oder sie haben die zweitmeisten Auswärtsfans der Liga und so. Aber jetzt nicht nur Leipzig, sondern generell im Fußballbusiness bei kritischen Dingen nicht genauer nachgefragt wird von vielen Journalisten. Ist es die Angst von den jeweiligen Journalisten nicht mehr eingeladen zu werden oder nicht mehr über den Verein berichten zu dürfen, weil das las man ja in der Vergangenheit öfter, dass kritische Nachfragen dann oftmals mit einem Ausschluss von der Pressekonferenz bedacht wurden etc. Also das würde mich einfach mal interessieren, warum wird bei vielen Sachen nicht kritischer nachgefragt?
Gut, Tim, ich wollte diese Frage im Fußballteil unterbringen mit Oliver Fasnacht, mit Axel Goldmann, mit Toni Tomic. Wir haben was Ähnliches besprochen. Ja, das ist mal die erste Antwort, die ich hier geben kann. Und ich möchte es ein kleines bisschen auf den Tennissport vielleicht erweitern, weil da kenne ich mich einigermaßen gut aus und bin bei Pressekonferenzen auch öfter dabei. Aber natürlich, was du als kritisch empfindest, ist vielleicht was anderes, als was ich als kritisch empfinde. Und da wird es im Fußball, gehe ich davon aus, sehr ähnlich sein, dass hier die Dinge anders gewichtet sind, dass jemand von der Pressekonferenz ausgeschlossen wurde, weil er eine kritische Frage gestellt hat. Also ich glaube, wenn die Frage höflich gestellt ist, wenn die Frage einen sachlichen Inhalt hat, dann wird man nicht ausgeschlossen von der Pressekonferenz. Ich kann nur sagen, dass ich seit 2015 oder 2016 ein sehr, sehr schwieriges Verhältnis mit Alexander Zverev habe, weil ich da bei der Pressekonferenz bei den US Open eine Frage gestellt habe, die ich im Nachhinein jetzt so nicht mehr stellen würde, die aber sachlich begründet war. So, Sascha hat da gerade davor in 5 Sätzen gegen Philipp Kohlschreiber verloren gehabt, bei ungefähr 100 Grad Hitze, war nicht gut aufgelegt, verständlicherweise. Und naja, seitdem haben wir kein gutes Verhältnis. Allerdings hat das Management gewechselt. Er ist immer professionell gewesen mir gegenüber, aber also so, dass er jemals eine Frage von mir nicht beantwortet hätte. Die Monate danach waren ein kleines bisschen schwierig, fast die Jahre danach, aber trotzdem professionell. Und wie gesagt, dass jemand von Pressekonferenzen ausgeschlossen wird. Gut, da müsste ich jetzt mal recherchieren. Bin mir nicht sicher, ob ich mich daran jetzt wirklich erinnern kann. Ein leichteres Thema, gehen wir zurück zum großen Michael Körner, und da hat der Stefan Damberger eine Frage formuliert.
Ja, hallo Jens, hier ist der Stefan aus München und meine Fragen gehen an Michael Körner, speziell zum Pokern, weil ich mit großer Freude seine Sendungen auf Sport1 verfolge. Also Michael, guten Tag, mich würden 3 Dinge interessieren. Wann bist du eigentlich selber zum Pokern gekommen? Wie oft spielst du selbst noch? Und drittens, was war dein bisher größter Erfolg beim Turnierpoker? Viele Grüße an das ganze Big Show Team und mach bitte noch lange weiter so.
Ich spiele sehr viel Poker.
Die Woche hat 7 Tage. Ich würde sagen, an 4 Tagen die Woche spiele ich Poker. Gut, das ist natürlich klar, dass es viel online stattfindet, weil es so bequem ist und weil man sich alles aussuchen kann, von wenigen Minuten bis zu mehreren Stunden, ob man ein ultra kurzes Ding machen will, was vielleicht 5 bis 10 Minuten dauert. Es gibt alle möglichen Varianten, alle möglichen Geschichten, die man da machen kann. Ja, Poker ist natürlich meine große Liebe neben Basketball und ich beschäftige mich nach wie vor sehr, sehr intensiv damit. Ich habe jetzt innerhalb von wenigen 2-3 Monaten über 90 Sendungen für Sport1 produziert. Also ich lebe und atme das Pokerspiel wie, glaube ich, also im Fernsehen kein anderer, weil ich damit so viel zu tun habe. Wir produzieren neue Sendungen, wir haben neue Projekte, neue Konzepte. Ich bin da sehr, sehr massiv involviert. Also Basketball ist sicherlich, klar, im Bereich des eigentlichen Sports meine Leidenschaft, aber ich habe momentan fast mehr mit dem Pokerspiel zu tun.
Den Tim hätten wir noch mit einer Frage an Saskia Aleite.
Meine Frage geht an Saskia und zwar ist es die folgende. Liebe Saskia, du bist ja leider nicht mehr so oft in der Big Show zu hören und daher wollte ich fragen, erstens, wie ergeht es dir so weit weg vom Sportzirkus und wie hat sich eventuell auch dein Blick geändert? Wie guckst du auf den Sport? Wie kannst du ihn verfolgen? Und was sind deine aktuellen Gedanken und vielleicht auch Sorgen zum alpinen Sport, zum Schwimmen oder auch sonstigen Sport, die du aktuell verfolgen kannst? Ich hoffe, dass du bald wieder zu hören bist. Danke und beste Grüße.
Die Frage ist von Tim gekommen und nein, ich bin nicht die Saskia, aber ich habe sie auch nicht erreicht, leider. Saskia urlaubt gerade. Ich plane natürlich immer und gerne mit ihr über das Schwimmen, über Biathlon, vor allen Dingen auch, da hat sie mir sehr gefehlt in diesem Winter, um über Biathlon zu sprechen, sie fehlt mir generell, auch unsere Sendung selbstverständlich. Aber wie gesagt, sie ist jetzt gerade im Urlaub und da habe ich sie jetzt nicht erreicht in der Kürze der Zeit. Ich werde aber, ich gelobe Besserung und versuche, die Saskia auch in Hinkunft wieder einzuladen. Nein, was heißt wieder einzuladen? Die in Hinkunft wieder dazu zu bewegen, zu uns zu kommen. So schaut's aus.
Guten Morgen, Matthias Eck zu mir. Ihr hört Sportradio 360.
Big Show 600, es geht weiter mit einem unserer Lieblingsthemen, nämlich mit der National Football League. Und Nicola ist selbstverständlich dabei geblieben, dazugekommen. Zum einen Franz Büchner, Magenta und DAZN. Servus Franz.
Hallo, Grüße.
Und neuerdings natürlich auch im Rugby eine Koryphäe, möchte ich sagen, Christian Schimmel. Wie definieren wir da neuerdings, Christian, seit wie vielen Jahren?
Neuerdings, seit mich Nicolas Martin gezwungen hat, da zu sein. Und jetzt muss man sagen, wir waren am vorletzten Wochenende sehr, sehr gute Glücksbringer gegenseitig. Er für meine Fußballmannschaft, die jetzt am Wochenende bei der Deutschen Meisterschaft spielt, und ich für die Franzosen, die ich jetzt 3-mal schon zum Sieg geglücksbringert habe. Also man munkelt noch, dass ich VIP-Tickets für die WM bekomme, aber man wird sich zeigen.
Ich wollte gerade sagen, also wenn irgendwelche Hörer was haben, nur zu, ja. Ich zahle auch einen guten Preis.
Gut, das ist kein Munkeln mehr, es ist wahrscheinlich als bestätigt zu erachten. Zum Rugby kommen wir gleich, zunächst aber eine Frage von unserem Hörer Martin, die National Football League betreffend. Und bitte.
Ja, hallo, hier ist der Martin und ich habe eine Frage an die NFL-Crew, an die Sofa-Quarterbacks. Und zwar würde mich mal interessieren, wie schaut ihr die NFL am Sonntag, wenn ihr nicht selber kommentieren müsst? Ich bin großer Freund der Red Zone, Scott Hansen, aber wie machen es die Experten? Reichen euch da die Highlights oder ist das für euch nicht genug, sodass ihr die Spiele alle noch im Real Life guckt oder guckt ihr dann am nächsten Tag die 15-Minuten-Zusammenfassung? Wie covert ihr die Spiele?
Ja, wie machst du das? Ich fange gleich mit dir an, Franz. Wie konsumierst du die NFL, wenn du nicht selbst kommentierst?
kommt tatsächlich an so einem Sonntag ja nicht so oft vor seit den letzten zwei Jahren, weil wir ja bei DAZN mittlerweile eben auch unsere Konferenz haben und da immer viel, viel zu kommentieren ist tatsächlich. Aber wenn man dann doch mal einen freien Sonntag hat, ich ziehe es mal nur auf den Sonntag, dann schaue ich die Red Zone. Punkt.
Christian, selbes Problem für dich eigentlich. Luxusproblem natürlich.
Ist ein tolles Problem. Beschwere ich mich die letzten zwei Jahre definitiv nicht drüber. Multiple Screens ist die Antwort. Also irgendeine Art von Konferenz, meistens Red Zone auf einem Bildschirm. Und dann je nachdem, was es halt in Einzelspielen gibt, normalerweise mindestens eins noch parallel. Wenn ich irgendwie einen totalen Multitasking-Tag habe, dann laufen halt auch mal zwei Spiele plus Konferenz. Aber da merke ich halt schon, dass die Aufmerksamkeit etwas sinkt. Wobei ich sagen muss, dadurch, dass ich halt samstags relativ viel College-Football schaue und da in der Regel auch mindestens zwei Tabs offen sind oder zwei Streams offen sind, eher drei, ist es halt eher eine Gewohnheitssache bei mir. Von daher, aber so hart tief in die Analyse kannst du, also gehe ich da normalerweise nicht. Auch wenn du normalerweise, ich meine, die Anwesenden wissen das, dass ich jetzt glaube ich schon das eine oder andere Footballspiel geschaut habe, dass einem dann halt schon Sachen auch auffallen. Also gerne Multiple Screens, kann aber auch sein, dass ich während dem Sonntag noch von einem im frühen Fenster noch von einem Spiel aufs nächste switche, wenn es dann interessant ist. Und spät kommt es total auf die Spiele an. Hm. Also das sind ja meistens nur vier oder fünf. Das kommt dann drauf an. Entweder meistens in einem Fenster die Chargers und in einem anderen Fenster ist es ja entweder Konferenz oder halt ein anderes Spiel, was mich interessiert.
I see. Nicola, du darfst gleich, aber ich an dich schließe ich gleich die Frage an. Ich habe gestern so einen Ausschnitt gesehen aus meinem Lieblingspodcast, The Dan Labertat Show with Stu Gatz, und da hat Dan Labertat einen, glaube ich, eineinhalbminütigen Monolog gehalten, wie scheiße die Baltimore Ravens Lamar Jackson behandeln. Ich habe es ungefähr verstanden, aber wer nicht weiß, worum es geht, bitte elaboriert, ihr drei. Ich habe nur diesen Beigeschmack habe ich irgendwie mitbekommen. Die Ravens wollen Lamar Jackson jetzt keine Kohle geben, sondern erst mal schauen, wie viel Kohle er woanders bekommen würde, um dann diese Kohle vielleicht doch zu bezahlen. Aber vielleicht war das jetzt auch missverständlich. Bitte.
Ja, nee, in die Richtung geht's. In die Richtung kann man schon interpretieren. Also diese Vertragsverhandlungen mit Lamar Jackson, also es zieht sich ja wirklich in die Länge und unnötig in die Länge. Und dafür, dass man denken könnte, dass die Ravens ihren Franchise-Quarterback haben, scheint auch der Umgang miteinander, also zumindest von außen betrachtet, das haben wir hier auch ein paar Mal schon besprochen mit Franz und mit Christian, ein bisschen kompliziert zu sein. Was jetzt passiert ist, sie haben ihm den Franchise-Tag gegeben, das heißt, in der Theorie bekommt er jetzt einen Vertrag über ein Jahr mit als Gehalt, das Gehalt der Schnitt der fünf bestbezahlten Quarterbacks in der Liga. Allerdings haben sie ihm den Non-Exclusive Franchise Tag gegeben. Das heißt, im Grunde genommen, Lamar Jackson darf jetzt mit allen 31 anderen Teams in der Liga reden und die können Angebot unterbreiten und die Ravens haben dann 5 Tage Zeit, darauf zu reagieren, dieses Angebot quasi zu matchen. Und wenn sie es nicht tun, dann gehen theoretisch 2 Erstrundenpicks über den Tisch und Lamar Jackson würde dann zu diesem Team wechseln. Und daher kommt halt tatsächlich, wie du es richtig verstanden hast, sie können sich anschauen, was jetzt kommt und wie viel man in der Liga bereit ist, für Lamar Jackson quasi auf den Tisch zu legen. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man irgendwie als Teams nochmal neu verhandelt. Da sind es dann 2 Erstrundenpicks oder geht auch was anderes. Also hier Jones bei den Chiefs, das glaube ich in der Erst- und Zweitrunde, der damals über den Tisch gegangen ist. Also das lässt viele Möglichkeiten offen. Es ist halt in dem Sinne seltsam, weil, wie gesagt, du hast eigentlich deinen Franchise-Quarterback und irgendwie bist du doch dabei, ihn zu shoppen und zu gucken und dich nicht wirklich zu committen. Also insgesamt schwierig, die ganze Geschichte. Finde ich. Ich weiß nicht, ob es Franz auch so sieht.
Finde ich auch. Weil ich finde, dass nicht nur aufgrund der Tatsache, dass du ja eigentlich weißt, also müssen solltest aus Sicht der Ravens, mit wem du jetzt die nächsten Jahre auf der Position spielen willst, sondern es ist natürlich auch mit dem Spieler wird hier ein Pokerspiel betrieben. Ich meine, letztendlich ist es ja scheinbar so, in der Form, wie es jetzt gemacht wird, es ist ja möglich. Deswegen ist es immer so schwierig, das jemandem zum Vorwurf zu machen, in dem Fall den Ravens. Aber letztendlich sagt man hier, wir stellen den mal ins Schaufenster und jetzt leg doch mal hier die Eier auf den Tisch und wir gucken mal, was da so kommt. Und entweder es gibt jetzt ein anderes Team oder ein paar mehrere andere Teams, die halt da bereit sind, eine hohe Summe zu zahlen und die damit quasi den Ravens das Leben ein bisschen schwerer machen, weil die müssen das dann matchen, wenn sie ihn behalten wollen, bla bla bla, darum musst du den Kader drumherum aufbauen. Oder die Ravens sagen sich, okay, dann nehmt ihr ihn halt, wir schnappen uns eure Draftpicks und dann habt ihr halt das Problem mit den Finanzen. Also das ist alles so ein bisschen dieses Hin und Her. Ich finde es nicht so prall, dass das auf dem Rücken eines Spielers ausgetragen wird. Letztendlich natürlich wird es Lamar Jackson am Ende der ganzen Geschichte finanziell jetzt nicht viel schlechter gehen, aber dieses Hickhack im Vorfeld ist unangenehm.
Christian, wie siehst du dieses Hickhack? Also was und was glaubst du? Spielt Lamar Jackson nächstes Jahr in Baltimore oder nicht? Also nächstes Jahr, nächste Saison ab September.
Also zunächst müssen wir, glaube ich, hier mal über das Wort Collusion reden. Weil wenn ein Quarterback wie Jackson auf dem Markt ist und innerhalb von 10 Minuten nachdem klar wurde, dass es der nicht exklusive Tag ist, kommt im Prinzip von allen Teams oder von fast allen Teams, die im Quarterback-Markt sind, ein Dementi von wegen, wir wollen Lamar Jackson nicht. Ich weiß nicht, ob ihr an Zufälle glaubt. Ich glaube nicht an Zufälle in der Hinsicht. Lamar Jackson hat keinen Agent. Die NFL will gerne die Sache auf ihren Wegen regeln. Ich sage nicht, dass es Absprachen gegeben hat. Ich sage deswegen das Wort Collusion könnte man als Vermutung reinwerfen. Nicht, dass irgendwelche Anwälte zuhören. Nein, das ist eine reine Vermutung. Unbestätigt und inoffiziell. Aber es ist komisch. Es ist extrem komisch.
It's fishy.
Vor allen Dingen so schnell und es sind wahrlich genügend Teams im Quarterback-Markt drin. Ein Player ist jetzt quasi weg mit Carl und den Saints, aber du hast noch genügend Leute drin, zumal es für einige Teams im Draft extrem teuer wird, in die Top 5 zu kommen und da musst du vermutlich hin, wenn du einen der Top 3 willst nach der Combine. Also ich glaube, dass er am Ende in Baltimore spielen wird. Wie langfristig das sein wird, keine Ahnung. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Jackson kann genauso gut sagen, ihr geht mir so auf den Sender, ich setze einfach aus, bis ich einen langfristigen Vertrag habe oder ihr tradet mich. Und dann könnte es halt für Baltimore in Anführungszeichen noch richtig teuer werden, als er das Ding einfach nicht unterschreibt. Also es ist extrem messy. Man hatte dann auch die Kommentare, dass ich weiß gar nicht, ob es der Owner oder der GM war, von wegen Jackson braucht mehr also das Passing Game hat nicht so funktioniert, wo dann Rashad Bateman extrem zurückgeschossen hat, von wegen ey, es sind doch gute Leute da, um die Bälle anzubringen. Also dafür, dass das unter Ozzie Newsom eine der stabilsten Franchises in den letzten 20 Jahren war, wird er gerade verdammt viel Porzellan zerschlagen. Und aus Baltimore ist man das nicht gewohnt.
Ich habe gesagt, 31 Teams. Ich vermute mal, wir müssen das auf 28 runterbrechen, weil innerhalb der eigenen Division lassen die Ravens ihn bestimmt nicht wechseln.
Pittsburgh, bitte. Ich nehme ihn sofort mit Handkuss. Ich gebe sogar einen dritten First-Round-Pick noch dazu.
Okay. Aber also das sehe ich nicht passieren, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ja, ich auch nicht, natürlich nicht.
Aber ja, also so viel zu Lamar Jackson. Ja, also wir haben große Fragen, wo er sein wird. Und Franz, wir nehmen erfreut zur Kenntnis, auch als Katastrophentouristen, die wir sind. Und wir haben natürlich immer ein Auge auf die New Yorker Presse. Aber die Jets und Aaron Rodgers haben sich unterhalten. Und wenn sie das tun und das so öffentlich wird, heißt das ja, dass die Packers ihren Segen gegeben haben, dass zumindest diese Gespräche stattfinden.
Das heißt es, genau. Und jetzt, glaube ich, dauert es aber noch ein bisschen. Also wenn man Aaron Rodgers so kennt, wissen wir da eine Entscheidung.
Die Saga möchte sich ziehen, ja. Es gibt noch ein paar Podcasts hier bei, wo ist er immer, beim Panther da, ich komme gerade nicht auf den Namen. Pat McAfee, genau.
Ja. Also vielleicht wird es da irgendwann verkündet in 8 bis 16 Wochen. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht muss man vorher sich auch nochmal zurückziehen, nochmal alles so überdenken, ganz entspannt, ohne zu reden, ohne irgendwas zu sehen. Wir wissen es nicht genau. Aber letztendlich hat ja scheinbar sein Dunkelheitsschweigegelübde da zuletzt irgendwie gebracht, dass er sich jetzt durchgerungen hat, mit den Jets zu sprechen und das zumindest auch den Packers schmackhaft zu machen. Ja, ich meine, die Jets brauchen noch einen, ne? Nach wie vor, jetzt wo Derek Carr vom Markt ist und bei den Saints lieber spielen möchte, würden die Jets sicherlich nicht Nein sagen. Ja, wäre bestimmt, also man könnte es sich in gewisser Weise vorstellen, weil die ganzen Teile sind ja irgendwie da, das haben wir letzte Saison gesehen. Also das ist sicherlich irgendwie schon eine reizbare Adresse, eine reizvolle Adresse, vielleicht auch reizbar. Also reizbar sowieso, ist ja der Markt in New York, wissen wir ja. Aber wie gesagt, ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern. Es ist natürlich aufgrund der bisherigen Karriere von Aaron Rodgers generell, finde ich, schwer, ihn irgendwo anders vorzustellen. Aber wenn Gespräche stattfinden, warum nicht? Also möglicherweise kommt es tatsächlich dazu. Aber ich, wie gesagt, ich würde nicht damit rechnen, dass wir da relativ schnell eine Antwort bekommen.
Ich leide ja mit meinem Freund Ross, der Jets-Fan ist. Und als ich in den USA gewohnt habe und wenn man jedes Wochenende dann in diesem New Yorker Sog drinnen ist, Sportradio hört. Also ich habe einen Softspot für die Jets. Aber ich frage mich, wer war der letzte ernstzunehmende Quarterback, der wirklich für die Jets gespielt hat? War es Brett Favre im Endstadium? War es Mark Sanchez? War es Vinny Testaverde? Ich habe keine Ahnung. Wer war der letzte wirklich ernstzunehmende QB für die New York Jets?
Wenn er nicht so verletzt gewesen wäre, vielleicht noch Chad Penning. Ist schwierig.
Ja, schwierig.
Der als junger Quarterback ja durchaus vielversprechendes gezeigt hat und dann immer verletzt war, aber ja. Ja, schwierig bei den Jets irgendwie. Ich weiß, Mark Sanchez, aber das war auch hier das war auch etwas schwierig. Ja, also wir sind zwar mal ins AFC Championship gekommen, aber ach ja, Christian, was würdest du denn auf den Tisch legen für einen Aaron Rodgers? Also wenn du die Jets bist, nicht, dass du da persönlich nicht hinlegst und den auch vielleicht nicht bei den Chargers sehen willst, mal unabhängig davon.
Das Ding ist halt, dass die Jets aktuell in einem Window sind, wo sie halt sofort gewinnen können, wenn sie halt einen Quarterback haben. Die Defense ist sehr, 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 sehr gut. Die hat das Team auch weitestgehend getragen. Sie haben mit Breece Hall und Garrett Wilson zwei super starke Rookies in der Offense. Wenn sie noch ein bisschen was in der Line machen, sind die halt sofort ein Contender. Das heißt, es kann schon sein, dass sie da zwei First-Rounder plus X hinlegen, gegebenenfalls noch einen Spieler. Die Frage ist, wie lange committet sich Rodgers? Es ist ja übrigens bizarr, dass Rodgers jetzt mit den Jets denselben Weg gehen würde wie Favre und jetzt fast dieselbe, also auf dem Drama Queen Level. Wir sind noch nicht Brett Favre und Flugzeuge landen in Green Bay, aber wir sind nicht mehr weit weg davon. Also die ganze Nummer ist bizarr. Ich kann mir schon vorstellen, dass die einiges hinlegen werden. Auf der anderen Seite, wenn ich die Jets halt bin, würde ich halt auf jeden Fall durch die Presse spiegeln lassen, dass ich Jimmy Garoppolo auch vielleicht ziemlich interessant finde als Quarterback, dass ich den Preis dann ein bisschen versuche zu drücken, weil man kann halt argumentieren, dass sie selbst mit einem, man hat ja gesehen, was sie mit Mike White über weite Strecken gemacht haben und Garoppolo ist halt mindestens nochmal anderthalb Stufen oben drüber, dann sind die sofort ein Contender. Und Garoppolo hat schon in einem Super Bowl gespielt, zugegebenermaßen mit einer sehr, sehr starken 49ers-Mannschaft. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die einiges hinlegen werden. Man hat halt den Eindruck, dass die sehr, sehr committed sind und dass man auch den Coaching-Staff so ein bisschen darauf ausgesucht hat bei den Jets, dass man vielleicht entsprechend Rodgers bekommt. Ich glaube nicht, dass man Nathaniel Hackett für seine, also ich glaube, es ist ein guter OC, aber ich glaube, es gibt auch andere gute OCs, aber man hat ihn halt geholt, weil er halt diesen Background mit Rodgers hat. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass das passiert und so gute Kunst stellt sich jetzt halt hin und sagt halt, ich bin der Meinung, dass Jordan Love ein Starter in der Liga ist. Es wirkt alles so ein bisschen nach Abschied, aber wir müssen mal gucken. Beide Teams pokern dann natürlich.
Wenn es nicht genug Drama war, ich erinnere nur an den Draft, an das Draftwochenende 2021. Ne?
Da, Gottes Willen, ja.
Da war Drama am Start aus dem Rodgers Camp.
Also, ich check das auch bei Rodgers nicht. Weißt du, früher sind die Leute einfach zwei Wochen ins Kloster gegangen. Da kannst du auch schweigen, ohne dass, aber der braucht die Presse.
Ach. Nein, aber lieber so ein Spot in Oregon. Was soll's? Hat Carson Wentz noch eine Zukunft in der Liga, Christian?
Als Backup mit Sicherheit. Aber also ist halt die Frage, was für Ansprüche der halt hat. Ne? Also ich glaube, der ist auf bestimmten Ebenen verbrannt. Ich denke, der wird sich ein bisschen neu erfinden müssen. Also Joe Flacco ist ein komplett anderer Spielertyp, aber Joe Flacco hat halt irgendwann akzeptiert, dass er nur noch ein Spot-Starter ist und dann eine Art Mentor oder sonst was. Ich glaube, das musst du halt in einer gewissen Phase deiner Karriere sein. Und letztlich muss man halt sagen, dass Wentz wirklich nur gut unter der Combo Frank Reich und Doug Peterson ausgesehen hat, die jetzt beide ja Head Coaches sind, beide nicht mehr in Philadelphia sind und beide schon bewiesen haben, wie gut sie mit Quarterbacks umgehen können. In einem perfekten Umfeld. Das ist, glaube ich, immer noch jemand, der in der NFL starten kann. Washington letztes Jahr war mit Sicherheit nicht die, sag ich mal, nicht die beste Struktur um ihn herum. Ich glaube schon, dass der, was weiß ich, ein Top 20, Top 25 Quarterback in der Liga ist, der, mit dem du die Playoffs erreichen kannst. Aber da muss schon sehr, sehr viel um ihn rum passieren. Also, er ist jetzt genauso in der Phase, ähnlich wie Baker Mayfield, die sich einfach ein bisschen neu orientieren müssen und vielleicht auch sich ein bisschen neu erfinden müssen.
Einer, der sich nicht neu erfinden muss, der vielleicht nur gucken muss, wo er das ganze Geld ist investiert, Franz, ist Daniel Jones. Der hat von den Giants ein paar Minuten vor diese Franchise-Tag-Deadline auslief, einen neuen Vertrag bekommen, 160 Millionen über 4 Jahre, 82 Millionen garantiert, 35 Millionen über Incentives. Cash Day für Jones. Scheinbar hat die letzte Saison dann die Giants doch überzeugt, die erstmal ja nicht das fünfte Jahr gezogen hatten.
Ja, so kannst du es halt auch halt regeln. Also gib den Spielern einmal einen neuen Vertrag, gut bezahlt, dann bleiben sie auch und dann ist irgendwie das ganze Heckmeck da vom Tisch.
Ich sag mal so. Kleiner Weg nach Baltimore höre ich daraus.
ja, ich meine, die Seahawks haben es ja jetzt auch gemacht mit Geno Smith. Also es geht auch so. Nach der letzten Saison muss man sagen, nachvollziehbar. Also er ist ja richtig aufgeblüht unter Brian Daboll und die hat eine super Saison gespielt, die Giants an sich haben eine super Saison gespielt, die würden natürlich da ganz gerne sicherlich drauf aufbauen jetzt, noch mal ein bisschen besser werden. Wenn du da schon mal auf der Position Ruhe hast, ist das ja nicht so schlecht und ich glaube, das hilft ja natürlich auch allen Beteiligten. Das bestätigt Daniel Jones, das spricht, dass man Vertrauen in ihn hat. Da ist gleich mal Ruhe und dann wirst du wahrscheinlich auch in der nächsten Saison und im günstigsten Fall für die Giants erstmal mindestens in den nächsten 4 Jahren dann auch einen Top Quarterback da auf der Position haben. Also das ist, ich glaube, für alle Seiten ein guter Deal. Ja, also sowohl für Jones aufgrund der sportlichen Sicherheit, aufgrund der finanziellen Sicherheit, ja, und natürlich dann auch für die Giants, die ja jetzt auch keinen Grund haben, aufgrund der letzten Saison sich da irgendwo anders umzuschauen, was den Starting-Job da angeht. Also ich glaube, das ist eine ganz gute Geschichte.
Gut. Ja, und das ganz große Theater geht dann nächste Woche los, wenn die Free Agency losgeht. Das ist dann Teil 1 des Off-Season-Dramas und Teil 2 ist dann der Draft Ende April. Da können wir schon mal darauf hinweisen, die Sofa-Scouts gehen bald wieder los. Da gibt's dann Nerd-Talk zu allen möglichen Positionen mit Jan Wegwert.
Wie ist jetzt der Übergang zu André Vogt möglich? Ja, apropos Nerd Talk. Nein, wir haben eine Frage zur NBA noch reinbekommen. Die stelle ich jetzt rein und Dre, der gerade auf dem Rückweg übrigens ist, aus den USA nach Europa, hat darauf geantwortet. Danke Christian, danke Franz. Nicola bleibt ja noch dabei und jetzt hören wir mal, was die Frage an Dre ist und wie die Antwort drauf lautet.
Meine Frage an die Sportexperten vor Ort in den Vereinigten Staaten, wie wird dort eigentlich diese massive Inflation an Punkten in der NBA gesehen? Also wenn ich sehe, dass da jetzt eigentlich kaum mehr, vor allem im Westen, Spiele mit unter 120, 130 Punkten abgeschlossen wird in der regulären Saison, wie wird das eigentlich vor Ort gesehen? Ist der Amerikaner da eher froh drum, weil es halt Spektakel bildet, oder ist man sich eigentlich auch einig, dass das inzwischen speziell in der regulären Saison durch den Mangel an Defensivarbeit eher zu einer Show verkommt? Dankeschön.
Das ist natürlich auch in den USA ein Thema. Aber an vielen Stellen wird versucht, dieses Phänomen auch zu erklären. Und man denkt vielleicht ein bisschen weiter als nur zu dem Punkt, naja, wenn da viele Punkte gemacht werden, dann muss ja schlecht verteidigt werden. Denn diese Argumentation greift einfach viel zu kurz, wenn man ehrlich ist. Denn es ist bei weitem nicht so, dass jetzt die ganze Liga auf einmal entschieden hat, naja gut, dann machen wir jetzt einfach alle viele Punkte und so richtig verteidigen tun wir halt nicht, weil es reguläre Saison und die ist so lang, es sind 82 Spiele. Das ist ein Narrativ. Ich will nicht sagen, dass es keine Spiele gibt oder keine Partien gibt, wo man sowas hineinlesen könnte. Aber im Endeffekt ist es halt ein Ergebnis, was wir jetzt haben, von Regeländerungen zum einen in den letzten 10, 20 Jahren und einer Statistikrevolution. Das mag dann erstmal klingen, als ob es nichts damit zu tun hat, wie viele Punkte jetzt fallen. Aber die NBA, der Basketball, die Basketballwelt an sich, Punktinflation haben wir auch in anderen Ligen, hat vor ein paar Jahren verstanden, okay, also was wir da stellenweise machen, lange Zweier zu nehmen, aus dem Post-up zu agieren viel, das ist gar nicht so effizient, wie wir eigentlich sein könnten. Wir können eigentlich auch versuchen, dass wir Korbleger vor allem halt nehmen, dass wir Freiwürfe ziehen und dass wir Dreier nehmen, weil Dreier von der Quote her, wenn man sie gut rausspielt, nicht viel schlechter getroffen werden als lange Zweier und es halt einen Punkt mehr gibt. So. Und das alles führt zusammen mit natürlich einem steigenden Skill-Level, also dem, was die Spieler halt eigentlich können. Das führt zusammen zu dieser Explosion. Vor 10, 15 Jahren hatten wir mindestens ein, zwei Spieler auf dem Feld, die an der Dreierlinie nichts zu suchen hatten. Es sei denn, sie wollten irgendwie zum Korb kommen und mussten dann da zwangsläufig drüber laufen. Heute ist es anders. Heute haben wir 5 Spieler auf dem Feld, vielerorts, die alle Dreier werfen können. Wir haben unfassbare Athleten, die aus dem Pick and Roll zum Korb gehen können, über Korbniveau angespielt werden können. Und die Hilfe, die gegeben werden muss, um diese Spieler aufzuhalten, ist extrem lang. Und wer steht dann frei? Richtig, ein Mann an der Dreierlinie. Das ist das, was wir verstehen müssen, wenn wir über diese Punkteinflation in der NBA sprechen. Höherer Skill-Level, andere Regeln, man darf keine Hand am Dribbler legen seit 2003, 2004. Das sind Sachen, die zusammenkommen. Freedom of Movement, dass man abseits des Balles niemanden großartig festhalten kann oder bumpen kann. Und das muss auch der allgemeine Fan verstehen lernen, dass es daran liegt. Und nicht irgendwie an einer ligaweiten Lethargie in Sachen Defense. So. Von daher ist es hier auch ein Thema, weil es auch hier natürlich viele Menschen gibt, die das sehr, sehr kurz nur denken wollen. Aber hier gibt es natürlich auch viele Leute, die das dann erklären. Und dann macht es auch Sinn. Und dann kann man sich, glaube ich, auch freuen darüber, dass es viele Punkte gibt. Wird es in den Playoffs weniger Punkte geben? Natürlich, keine Frage. Die Intensität ist höher. Man kann sich besser einstellen auf den jeweiligen Akteur. Man hat bessere Defensivpläne auf die jeweilige gegnerische Mannschaft. Deswegen geht es dann da natürlich zurück. Aber alles in allem hat das beileibe nicht damit zu tun, dass jetzt 450 Basketballspieler in den USA entschieden haben, nö, dieses Jahr machen wir eine defensive Dienst nach Vorschrift.
Hallo, hier ist Marc Girardelli und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 600, weiter geht's. Nicola muss jetzt im Akkord arbeiten, denn es geht um Rugby. Christian Schimmel ist nicht mehr an deiner Seite, Nicola, aber dazugekommen ist Jan Lüdecke. Hi Jan.
Hi, servus.
Und wir hoffen auch noch auf Simon Jung, aber wie Jan uns gerade gesagt hat, im stundenlangen Vorbereitungsgespräch, der Simon ist gerade in oder auf Thailand und schauen wir mal, ob er es reinschafft. Nicola, die Six Nations, der Glücksbringer Christian Schimmel, wird er auch an diesem Wochenende vonnöten sein?
Ja, aber er wird nicht dabei sein. Also ich war allein nach London. Ich habe tatsächlich, weil es irgendwann gab es einen Resteverkauf in London von Einzelsitzen, die irgendwie beim Rest nicht durchgekommen sind. Und ja, wenn ich alleine dann fliege, ist mein Einzelsitz ja komplett wurscht. Und dementsprechend konnte ich tatsächlich zuschlagen und habe ein Ticket für England gegen Frankreich in Twickenham und werde jetzt also das Twickenham-Stadion am Wochenende entdecken.
Wo ist denn Twickenham? Ist das in der Nähe von London? Ist es in London oder ist das...
Ist im Südwesten von London. Ah, ja, okay. Da die Ecke, wo auch Sky ist, ein bisschen Richmond oder so. Mehr Richtung Flughafen Heathrow raus, da die Ecke ist das. Wenn man Heathrow rausfliegt, kann man es auch, wenn man nach Osten abfliegt und links am Fenster sitzt, überfliegt man Twickenham. Das hat so ein blaues Dach mit Werbung drauf.
Werde ich mir merken. Und bitte.
Ja. Und während wir alle mit einem Auge auf die Pressekonferenz in Frankreich schauen, wo gleich die französische Mannschaft verkündet wird, Jan, das erste Spiel am Wochenende ist Italien gegen Wales. Und ne, the trend is your friend und so weiter. Und ich war jetzt drauf und dran zu überlegen, machen wir Italien zum Favoriten? Und wenn wir das tun, wie oft haben wir das in 23 Jahren Six Nations gemacht? Aber irgendwie der Rugby-Gott ist dann irgendwie so, dass sich dann Ange Capozzo an der Schulter verletzt gegen Irland und für den Rest des Turniers ausfällt. Und jetzt bin ich mir beim Punkt, machen wir sie trotzdem zum Favoriten, weil irgendwie sie haben ja Spaß gemacht in diesen ersten drei Spielen und sie müssten sich ja eigentlich mal belohnen. Und wenn nicht in einem Heimspiel gegen die kriselnden Waliser, und kriselnd ist ja noch untertrieben, wann dann?
Ja, lustigerweise haben wir exakt die gleichen Überlegungen angestellt. Ob ich dir jetzt echte Antworten geben kann, weiß ich nicht. Ich habe mir tatsächlich auch vorhin die Frage gestellt, wann gab es das überhaupt mal, dass Italien zum Favoriten erklärt wurde in einem Six Nations Match? Ich kann mich zumindest, seit ich mich mit Rugby wirklich tiefgehend auseinandersetze, nicht daran erinnern, dass das mal der Fall war.
Das waren alles Absetzige meistens, ne? Also.
Wie bitte?
Das waren alles Absetzige, inklusive zum Beispiel letztes Jahr in Wade.
Das waren, ja. Also die letzten waren Upsets, aber es gab auch mal eine Zeit, da war Italien schon gut, als hier die Bergamasco-Brüder noch gespielt haben und Sergio Parisse in seinen jungen Jahren war. Das war ja so die letzte goldene Generation. Da war es so, dass Italien schon irgendwo auf Augenhöhe gespielt hat. Da gab es auch Jahre, da haben sie mal zwei Siege geholt bei den Six Nations. Aber ich würde sagen, ja, eigentlich muss man nach den ersten drei Spieltagen Italien als leichten Favoriten nennen in diesem Spiel, weil Italien einfach das deutlich bessere Rugby gespielt hat, als es Wales getan hat. Dann kommt eben dazu, was du gerade schon gesagt hast, Ange Capozzo hat sich verletzt, ist raus. Und das ist jetzt für mich die große Frage, wie sieht das italienische Spiel ohne seinen neuen Superstar aus? Tommy Allen, überragender Spieler auf der Schlussposition als sein Ersatz, ist ein komplett anderer Spieler. Der bringt nicht dieses Spektakel, der wird die gegnerische Verteidigung nicht vor solche großen Fragezeichen stellen, wie es ein Capozzo getan hätte. Und das ist natürlich so, dass man dann vielleicht sagen muss, ja, jetzt kann man nicht mehr unbedingt von der Favoritenrolle sprechen. Klar, es ist nur ein Spieler, aber irgendwie trotzdem. Aber am Ende des Tages muss ich sagen, Italien muss sich belohnen für seinen Fortschritt. Wenn Italien dieses Spiel verliert, zu Hause gegen Wales, dann ist es eigentlich am Ende des Tages wieder Six Nations für den Arsch für Italien. Das muss man ganz klar so sagen, weil dann werden sie wieder mal, nicht so wie letztes Jahr, aber dann werden sie wieder mal mit null Siegen rausgehen aus diesem Turnier. Und dann interessiert am Ende des Tages eigentlich keinen Menschen mehr, dass sie tolles Rugby gespielt haben. Also eigentlich muss Italien das Ding gewinnen.
Und am besten in den ersten 20 Minuten gut loslegen und dann einfach die angenockten Waliser in noch größere Selbstzweifel stürzen. Ich meine, ich habe es jetzt erlebt vor ein paar Wochen in Rom. Das Publikum in Rom kann auch ein Faktor sein. Also das musst du halt von Beginn an dann richtig abholen und dazu bringen, dass es durch deine Spielweise quasi dich dann auch noch unterstützt. Das könnte ein Schlüssel sein, egal wer dann auf der 15 spielt, sondern einfach mal früh unter Druck setzen, vielleicht früh Punkte erzielen und dann hoffen, dass es auch so einen Knacks gibt.
Ja. Geht so. Absolut. Ich glaube, es entsteht eine neue Rugby-Euphorie in Italien. Die musst du mitnehmen, die musst du entfachen. Einmal im Spiel, und zwar in der Anfangsphase, wie du richtig sagst, aber eben auch nachhaltig. Und das meine ich genau damit, du musst dieses Spiel gewinnen, um diese Euphorie jetzt wirklich mal von der Leine zu lassen. Weil ich glaube, wenn du dieses Spiel gewinnst und wirklich zeigst, du bist gerade besser als Wales, dann vielleicht sogar noch irgendwie eine gute WM spielst. Muss jetzt nicht mit Viertelfinale sein, das ist sehr unwahrscheinlich. Aber ich glaube, dann werden wir ab nächstem Jahr auch noch mal deutlich vollere Stadien sehen bei den Six Nations bei Italien.
Und und du könntest dich dann so ein bisschen, du hast letztes Jahr geschlagen und dann dieses Jahr nochmal so ein bisschen der Ankläger für die, wie gesagt, völlig verunsicherten Waliser sorgen. Das Problem, was Italien hat in Sachen WM mit dem Viertelfinale, ist halt, sie sind in einer Gruppe mit Neuseeland und Frankreich, die mindestens beide den Anspruch haben, ins Halbfinale zu kommen. Da ist halt für Italien erstmal kein Platz, aber wir werden uns überraschen lassen.
Ja, wir werden uns überraschen lassen. Und diese Mannschaft ist für Überraschungen eben gut. Das ist eben die schöne Sache.
Neuseeland-Italien am 29. September in Lyon, genauso wie Frankreich-Italien in Lyon stattfinden wird am 6. Oktober. Das Spiel zwischen Frankreich und Neuseeland ist das Eröffnungsspiel am 8. September. Und nicht wenige Franzosen hoffen, dass es natürlich auch das Spiel ist, mit dem sich die WM dann beschließt. Aber das ist noch ein langer Weg hin. Und auf dem Weg dahin geht's unter anderem jetzt am Wochenende also nach London, nach Twickenham, um die Engländer zu bespielen. Was erwarten wir von der Partie?
Also ich finde, dass es eins der spannendsten Six Nations Wochenenden überhaupt ist. Also von diesen Matchups.
Da kommt die Aufstellung von Frankreich.
Ja, genau. Ich habe sie auch gerade gesehen. Also bei Frankreich, wenn wir vielleicht da kurz drauf eingehen wollen, Aldegheri kommt als neuer Mann auf der 3 rein. Verstehe ich nicht. Falatea fand ich mega gut, hätte ich von Anfang an gebracht. Groß wie erwartet, Ersatz auf der 3. Reihe. Danty kommt neu rein. Das war ja absehbar, dass der nach Verletzung wieder zurück ist. Und Luku sitzt auf der Bank, genauso wie Mauvaka. Das sind so die drei Comebacker, die jetzt von Verletzungen zurück sind. Also, wenn wir jetzt mal diese französische Aufstellung vor uns sehen, sieht natürlich wahnsinnig gut aus. Es ist weiterhin diese eingespielte Mannschaft, die uns aber nicht restlos überzeugen konnte jetzt bisher im Turnierverlauf. Trotzdem hat Frankreich ganz klar die Favoritenrolle inne, auch wenn man in Twickenham spielt. Wir wissen, Heimvorteil ist ganz groß. Spielst gegen eine angeschlagene englische Mannschaft, die sich definitiv auch noch nicht gefunden hat. Bin da auch sehr auf die Aufstellung gespannt von Steve Borthwick. Hat er jetzt so langsam mal seine Formation gefunden oder gibt es wieder einige Wechsel, um nochmal rumzuprobieren? Aber ich bin einfach wahnsinnig gespannt, weil England eben mit Heimvorteil, das ist eine echte Hausnummer und die Franzosen sind nicht mehr so dominant, wie sie es die letzten Jahre waren. Aldegheri habe ich jetzt gerade tatsächlich gar nicht im Kopf, wie der so am Gedränge ist. Wenn der da Probleme haben sollte, dann könnte es gegen England tatsächlich schwierig werden für die Franzosen. Ist aber für mich ein Spiel, das ist komplett unmöglich vorherzusagen. Kommt für mich viel drauf an, auch wie einzelne Individuen performen, weil für mich bisher die 3. Reihe von Frankreich zum Beispiel noch überhaupt nicht da ist, noch nicht auf dem Niveau, wo es mal war. Wenn die mal dahin zurückkommen, kriegt England Probleme. Genauso, wenn Dupont wieder zeigt, warum er wahrscheinlich der beste Neuner der Welt ist oder Entermark mal ins Spiel kommt. Ich glaube, dass Danty im Vergleich mit Ollie Lawrence der deutlich bessere Spieler ist. Aber er kommt zurück von einer Verletzungspause. Und bei England wird es ja genauso sein. Auch da sind ein paar Spieler gerade weg von der individuellen Topform. Wenn sich da der ein oder andere steigern kann, dann kann das auch Richtung England gehen. Aber prinzipiell erwarte ich einen französischen Sieg.
Na gut, die 3. Reihe, also gegen Schottland, konnte sich wenig zum Ausgang bringen, weil es war ja hier Aldrit war ja derjenige, der raus musste nach der roten Karte, damit sie das Gedränge wieder auffüllen können. Aber er hat zum Beispiel Olivon jetzt im Vergleich zu, also letztes Jahr hat er die Six Nations ja verpasst wegen seines Kreuzbandrisses. Das Jahr, also davor war er dominanter, dieses Jahr ist er ein bisschen unauffälliger, stimmt schon irgendwie.
Ja.
Aber ja, der ein oder andere spekuliert schon, dass die Bank, dass sie 5-3 ist, dass das vielleicht auch daran liegt, dass man schaut, ob Danty 80 Minuten spielen kann oder auch nicht. Dann am Sonntag erwartet uns ein spannendes Duell in Schottland zwischen den Schotten und den Iren. Sonntag 16 Uhr, das Spiel England-Frankreich am Samstag um 17.45 Uhr deutscher Zeit. Um 16 Uhr deutscher Zeit, dann am Sonntag Schottland gegen Irland. Die Schotten haben wir gesehen dieses Jahr, sind unangenehm, haben die Engländer in Twickenham geschlagen, waren in Frankreich nach den ersten 10 Schockminuten dann auch da. Jetzt kommt Irland, Heimspiel. Was geht da?
Auch alles. Also auch hier schon leichte Favoritenrolle für Irland, einfach weil die Auftritte wahnsinnig stark sind, weil die Mannschaft gerade Platz 1 in der Weltrangliste hat, weil wohl auch da einige Spieler zurückkommen, wie ein Type Furlong, die einfach nur pure Weltklasse sind. Aber ja, die schottische Mannschaft hat jetzt die Chance zu zeigen, was vielleicht drin ist, wenn man über 80 Minuten bestes Rugby spielt und nicht nur über 60 Minuten wie gegen Frankreich. Wenn Schottland von der ersten Minute an da ist, dann erwarte ich ein ganz, ganz enges Spiel, das mit 1, 2, 3, maximal 5 Punkten Differenz am Ende vielleicht ausgeht. Aber wenn Schottland wieder so ein paar Schnarchmomente hat, dann kann es auch deutlich werden. Also Ich bin mal gespannt auf die Aufstellung von beiden Mannschaften. Ich schätze mal, dass die beiden Gray-Brüder auf der zweiten Reihe dann zusammen starten werden bei Schottland. Das finde ich sehr, sehr stark. Mal gucken, wer bei Irland zurückkehrt in die Aufstellung. Johnny Sexton war raus, Gary Ringrose war raus, Tyde Furlong war raus und. Also da kommen wirklich mit die größten Namen zurück. Deswegen, wenn ich tippen müsste, würde ich sagen Irland, aber knapp.
Irland aber knapp, ja. Die Schotten sind ja auch noch im Rennen. Also überhaupt, Irland muss ja noch, also nach Schottland hat dann England zu Gast, Frankreich hat jetzt also die Reise nach England, dann Wales. Diese Six Nations sind noch nicht entschieden. Bei weitem nee, nicht.
Überhaupt gar nicht. Also sie können am Wochenende entschieden werden, wenn Irland das Ding mit Bonuspunkt gewinnt, dann müsste ja England auch mit Bonuspunkt gegen Frankreich gewinnen, um noch auf Schlagdistanz zu bleiben. Aber entschieden ist noch nichts, weil wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Schottland Irland schlägt, dann und dann es auch einen Sieger gibt bei England gegen Frankreich, dann wird die Tabelle extrem nah zusammenrücken. Wahrscheinlich werden nicht irgendwie drei Mannschaften punktgleich sein, weil dafür müssten dann dann müsste Schottland mit Bonuspunkt gewinnen und Irland dürfte keinen Punkt holen und Frankreich oder England müssten mit Bonuspunkt gewinnen. Aber dann könnten wir uns wirklich auf so einen richtigen Supersonntag einstellen.
Also das jetzt am Wochenende, für die es sich also aufschreiben wollen, das sind zwei Spiele am Samstag, eins am Sonntag und dann das Finale quasi die Woche drauf, dann der Supersamstag am 18. März, wo es dann um den Titel gehen wird. Ja, Jens, das heißt für dich drei Tage, an denen du die Chance hast, auch mal Rugby einzuschalten.
Endlich mal wieder. Müsste ich wirklich tun. Ja, weil die paar Mal, wo ich es mir angeschaut habe, es hat mich tatsächlich fasziniert. Schauen wir mal. Ich habe es mir notiert. Danke Jan, danke Nicola für dieses Segment. Du hast natürlich noch lange nicht überstanden. Kurze Pause, dann geht's weiter.
Guten Morgen, Matthias Heck zu mir. Ihr hört Sportradio 360.
Big Show 600. Weiter geht's mit Sebastian Kaiser. Zuletzt habe ich ihn live in Person gesehen beim Davis Cup in Trier. Guten Morgen, lieber Sebastian.
Guten Morgen.
Kaiser schreibt mir Folgendes. Vor ein paar Tagen. Moment.
Keine Intimitäten.
Keldermann fährt jetzt für Jumbo. Was wollen die mit dem? Die Frage geht ja nicht zurück. Du bist nie warm geworden mit Wilko Keldermann. Warum? Beim Team Bora Hansgrohe. Der hat nie reingepasst, oder?
Ja, ich habe mir damals schon, als der 2021, glaube ich, war es, als der damals kam, hatte ich mir ja schon dieselbe Frage gestellt, was will Bora mit dem? Und jetzt zwei Jahre später muss ich sagen, die Frage war zu Recht. Er hat nicht einen Sieg für die gefeiert. Jetzt ist er wieder da angegangen, wo er hergekommen ist, also mal ganz früher, wo er ganz früher mal war. Und ich glaube, ja, die sind so gut besetzt. Jumbo Wismar, ein so geiles Team. Ich glaube, der füllt nur auf. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt auf einmal wie Phönix aus der Asche kommt und eine Mannschaft wie Jumbo Wismar jetzt auf einmal ja zu noch mehr Siegen führt, als sie ohnehin schon haben. Also man darf ja nicht vergessen, die haben da super Leute mit Wout van Aert, der ja im Grunde genommen alles...
Der ist der beste Fahrer, also eigentlich, ja, obwohl er keine große Rundfahrt gewonnen hat. Aber
richtig,
ja.
Aber der beste Fahrer der Welt für mich. Jonas Vingegaard, der die Tour gewonnen hat. Die haben Primoz Roglic, der die Tour immer gewinnen will und aber auch schon große Siege gefeiert hat. Da Sepp Kuss ist dabei, Stephen Kreuzweg ist dabei. Das sind alles Leute, also Rowan Dennis. Also ich weiß überhaupt nicht im Moment, wofür Wilko Keldermann, außer vielleicht in einer Helferrolle für eine Tour de France jetzt irgendwo ein Platz wäre. Also das ist für mich noch so ein bisschen ja schleierhaft und Mann wie Keldermann muss einfach die also mit dem Talent, was immer bei ihm beschrieben wird, muss er, glaube ich, immer den Anspruch haben, selbst fahren zu können, also auf eigene Rechnung. Und das sehe ich hier bei Jumbo Wismar ehrlich gesagt nicht mal bei einem, ja, nicht mal bei einer anderen der beiden, der drei Grand Tours, also weder Vuelta noch Giro. Also da muss, also glaube ich, bei ihm noch eine Leistungsexplosion kommen und ja, also ich verstehe den Wechsel ehrlich gesagt nicht.
Großartig. Wir sprechen über einen Fahrer, den außer dir, du kennst ihn, ich habe von ihm gehört, aber der Rest unserer 12 Hörer nicht. Und jetzt wird's aber noch besser. Ich schaue vor kurzem, sitze ich vorm Fernseher und da gibt's eine Dokumentation über Philipp Gilbert. Ich glaube, in Eurosport, bei Eurosport war's. Und da denke ich mir, ich interessiere mich dann doch einigermaßen für Radsport, kann aber mit dem Namen Philipp Gilbert nichts anfangen und schaue mir das an. Ja, ja, genau. Und denke mir dann auch, uiuiuiui, das gibt's. Wie konnte ich den übersehen?
Das war genau.
Ja, das ist ein richtiger Klassik-Spezialist gewesen. Einer der ganz Großen, möchte ich fast sagen, oder?
Ja, zweifelsohne. Also erstens ist er 40 und fährt immer noch.
Ich dachte, er wäre schon zurückgetreten, weil da gab es dann irgendwie so ein Abschiedsrennen. Aber vielleicht ist er aus der Klasse.
Ja, ja, ja. Also offiziell ist er zurückgetreten. Ab 31. oder am 31.12. ist sein Vertrag bei Lotto Soudal ausgelaufen. Mhm. Also der wird noch ein bisschen fahren, aber eben jetzt nicht mehr World Tour Rennen. Ne? Also der ist offiziell weg. Aber er ist halt mit 40 noch gefahren, formulieren wir es mal so. Und natürlich, also der hat viermal Gold Race, also Amstel Gold Race gewonnen, zweimal Lombardei-Rundfahrt, also natürlich alles in früheren Zeiten, sage ich mal. Weltmeister war, glaube ich, auch. Hat also bei den Grand Tours hat er Etappen gewonnen, bei der Tour glaube ich jetzt nicht. Müsste ich jetzt mal nachschauen, aber ansonsten hat er auch ein paar andere Klassiker noch gewonnen. Lüttich-Bastogne-Lüttich, Ronde van Vlaanderen, Paris-Roubaix war, glaube ich, der letzte große, ganz große Sieg von ihm vor 3 oder 4 Jahren. Also San Sebastian, also der hat schon richtig was auf dem Kerbholz, muss man sagen. Also der ist einer der ganz, ganz tollen und ganz, ganz großen Fahrer gewesen in den letzten, ja, 20 Jahren, muss man sagen. Ne? Also der ist ja auch schon zeitig Profi geworden mit 20 Jahren oder 19 Jahren. Und ja, da muss man jetzt mal gucken, wie das bei ihm weitergeht, ob wir ihn irgendwo in einem Auto als sportlichen Leiter wiedersehen, aber dass der an dir vorbeigegangen ist.
Ja, also ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte.
Philipp Gilbert ist also Ikone, also.
Ja, das habe ich dann auch gemerkt und war ja auch sehr, sehr nett, weil seine Frau da auch in dieser Dokumentation vorgekommen ist. Zuerst seine Freundin und das hat sich über die Jahre so entwickelt, dass er mit ihr dann verheiratet ist und immer wenn die gemeinsam im Bild waren, fand ich lässig, dass sie dann doch deutlich größer ist als er. Aber okay, das ist, es bleibt jedem unbenommen. Sehr, sehr schön. So, was macht das Team Bora Hansgrohe in diesem Jahr, Sebastian? Ralf Denk war ja dankenswerterweise durch deine Vermittlung immer noch eines der besten Gespräche, die wir in 600 Big Shows geführt haben, fand ich.
Das würde ich da immer noch dran erinnern. Das ist ja Wahnsinn. Das ist auch schon eine Weile her.
Das ist eine Weile. Es war, glaube ich, die Corona-Zeit. Und da war Ralf Denk da und da war ich ausnahmsweise mal vorbereitet auf ein Gespräch. Das hilft vielleicht manchmal auch. Aber was macht Bora Hansgrohe in diesem Jahr?
Das ist eine berechtigte Frage. Da lassen wir uns alle mal überraschen. Also wie gesagt, die ewige Jagd nach dem ganz, 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 ganz großen Erfolg, der da heißt Tour-Sieg, der geht natürlich weiter. Also Giro haben sie ja jetzt letztes Jahr gewonnen. Jetzt ist das, also es bleibt im Grunde genommen nicht mehr viel, ne? Also es bleibt im Grunde genommen nur noch Tour de France-Sieg. Also und da hoffe ich mal, dass das irgendwann auch passieren wird. Am liebsten natürlich mit einem deutschen Fahrer. Emanuel Buchmann hat mir erzählt, er wird dieses Jahr auf alle Fälle fahren, die Tour de France.
Entscheidet das Buchmann oder weiß er das schon von Ralf Denk, dass er fahren wird?
Nein, das ist schon fest, das steht schon fest. Also man redet halt am Anfang der Saison drüber. Hm. Oder am Ende der ausgehenden Saison und guckt, wie passt's vom Rennprogramm her, was haben wir mit dir vor, was stellt der Fahrer sich vor und dann einigt man sich und findet eine Lösung für beide Seiten, die gut ist und die dann in jedem Fall der, keine Ahnung, 30 Fahrer oder wie viel es sind, in einem Rennprogramm endet, was natürlich jetzt nicht zu 1000% festgezurrt ist. Also da gibt es immer noch die Möglichkeit, dann natürlich auf aktuelle Situationen wie Verletzungen und so weiter zu reagieren. Aber im Grunde genommen steht das Rennprogramm grob fest, zumindest immer für das erste Halbjahr bis zur Tour de France. Und da ist Emanuel Buchmann dieses Jahr wieder fest eingeplant. Das war auch ein Wunsch von ihm. Und er war ja Vierter 2019. Und er hat mir auch gesagt, ich bin jetzt ja auch dann schon 30 irgendwann, oder ich weiß gar nicht, ist er schon 30? Weiß ich jetzt gar nicht. Also auf jeden Fall wird er 30 oder ist schon 30. Und er wird dann ja auch nicht jünger. Aber wir wissen ja aus Erfahrung, die besten, die größten Fahrer haben dann ihre Erfolge oft mit 30 aufwärts gewonnen. Wobei natürlich dann Emanuel berechtigterweise einwarf, dass die letzten Toursieger dann doch um ein weites jünger waren als 30. Ja,
wenn du auf Pogacar schaust und auf Vingegaard, die sind ja
alle in Pension. Pogacar als auch Jonas Vingegaard, also die beiden Sieger der letzten drei Jahre. Und ich glaube, Egan Bernal war auch erst 19, wenn ich mich nicht irre. Also da ist schon ein kleiner Wandel in den letzten Jahren gekommen. Ich wollte ihm eigentlich nur ein bisschen Mut machen, aber bin da grandios gescheitert. Also er ist jetzt, wie gesagt, 30 und ja, ich hoffe, dass da ein bisschen was passiert bei Bora Hansgrohe und glaube aber, dass er nicht der A-Kapitän sein wird.
Sondern Lennart Kemp, ne?
Ja, das wäre mir am liebsten, aber Lennart Kemner wird, wie es aussieht, den Giro fahren und nicht die Tour, mhm. Was mir in der Seele wehtut, weil ich glaube, sowohl für das deutsche, für den deutschen Radsport als auch für den natürlich deutschen Radsport-Fan gehören Tour und Lennart Kemner eigentlich seit ein paar Jahren schon fest zusammen und ich glaube, dass er derjenige ist, der echt, wenn er gesund mental wie körperlich durchs Jahr kommt, wo da echt was passieren kann. Und ja, das wäre natürlich toll, ihn da mit Emanuel Buchmann zusammenzusehen, aber Stand jetzt wird er den Giro fahren und Emanuel Buchmann muss sich die Kapitänsrolle wahrscheinlich noch so ein bisschen, was heißt ein bisschen teilen, also die haben ja da noch andere Kandidaten mit Vlasov und Jay Hindley, der ja, Und da wird sich das dann, glaube ich, erst während der Tour rauskristallisieren, wer hat die beste Form, wer hat das Zeug. Auf alle Fälle, was man sagen kann, ist, dass die Tour de France dieses Jahr auf einen Typen wie Emanuel Buchmann halt zugeschnitten ist. Also da gibt es, glaube ich, also besser kann man, wenn man, also eine größere Vorfreude auf eine Tour als Emanuel Buchmann dieses Jahr haben müsste, kann man eigentlich kaum haben, wenn man auf das Profil guckt. Also idealer geht's gar nicht.
Weil keine Zeit fahren oder viele Zeit fahren oder zu wenig Berge? Was ist der Grund dafür?
Genau also genau die richtige Anzahl von Bergen mit genau den richtigen Längen. Mhm. Die Anstiege, die Emanuel auch liebt und die für ihn goldrichtig sind und wenig Zeit fahren und glaube ich nur ein ganz kurzes. Also perfekt.
Wunderbar. So, pass auf. Kaiser hat mir eine Sache beigebracht, er hat sie mir bekannt gemacht und ich bin leider kein Stadiongeher in den letzten Jahren gewesen. Aber die App, die mir Sebastian ans Herz gelegt hat, ist Footballogy. Und die Frage an dich, Sebastian, im Jahr 2023, konntest du schon irgendeinen Stadionpunkt sammeln? Also in dieser App, da wird eben erfasst, in welchen Stadien man war, welche Spiele man gesehen hat, die dich richtig gefreut hat.
Was soll mich gefreut haben?
Ein Stadionpunkt, wo du sagst, okay, so. schön, dass ich mal da gewesen bin. Ich meine, dass du ab und zu bei Leipzig zu Gast bist, das zählt nicht mehr, weil da warst du ja schon oft genug. Aber irgendwie was Kleines, Feines, von dem der normale Fußballfan nichts weiß.
Also ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt parallel. Also ich habe in diesem Jahr schon 14 Spiele gesehen. Und diese in 8, also und die sind, es gibt 8 neue Plätze.
Ja.
Die ich in diesem Jahr gesehen habe.
Was ist derjenige Platz, wo du sagst, da fahre ich nicht mehr hin?
Boah. Um Himmels Willen, da gibt's jetzt keinen herausragenden, muss ich sagen. Also das waren alles ganz kleine Plätze in Berlin und in Bremen und in Rastede in der Nähe von Oldenburg. Das vielleicht der in Rastede, in der Nähe von Oldenburg. Da gab es ein Spiel SV Leu gegen SG Großenmeer Badenfleet 2. Und da war eine Bandenwerbung Steuerberatung Druschbar. Zu Deutsch Freundschaft. Und okay, das fand ich schon sehr bemerkenswert, eine Steuerberatung Druschbar zu haben in der Nähe von Oldenburg. Also das ist schon, das hat sich eingeprägt. Die anderen waren jetzt mehr oder weniger so interessant wegen der Namen, die dort gespielt haben. Also ich habe eine Mannschaft gesehen mit dem klingenden Namen TuS Schwachhausen. Also
auch schön.
Das Spiel war entsprechend, es ging 1-1 aus. Ansonsten nichts Auffälliges, sagen wir mal so. Also alles noch meistens im Wohnbau, im Wohngebiet, kleine eingeschlossene Kunstrasenplätze umgeben von Hochhäusern. Das hast du ja in Berlin ganz, ganz oft. Deswegen ist es relativ einfach, in Berlin Punkte zu sammeln. Ansonsten, ja. Aber ich lasse es nicht wissen, wenn ich wieder in einem herausragenden Stadion sein werde, was ich bisher noch nicht kannte, vielleicht sogar schon heute.
Bitte mach das. Also ich denk gerade nach, in München gibt es solche Plätze auch, fallen mir ganz, ganz wenige ein. Die FT Gern fällt mir ein und die liegt mitten am mittleren Ring. Und wer ist dort groß geworden? Philipp Lahm. Das war, glaube ich, der erste Verein von Philipp Lahm. Aber ansonsten haben die Münchner irgendwie mehr Platz als die Berliner. Sebastian.
Da sollten wir mal hingehen. Da sollten
Mach mal. Ich weiß gar nicht, ob die eine erste Mannschaft haben. Ich hoffe.
Oder das auch ist nicht. Auch klar. Es gibt ja auch noch eine zweite App, die heißt Matchkalender.
Ja.
Da findest du dann tagesaktuell auch Mannschaften bis runter zur C-Jugend, sage ich mal. Also da kannst du von Ü50 alte Herren bis C-Jugend, werden dir da alle möglichen Spiele angezeigt, die es bei Footballogy auch nicht gibt. Also auch, keine Ahnung, Schwachhausen 4 gegen Bumstal 7. Also das kannst du dort dir alles anschauen. Allerdings kannst du dort keine Grounds sammeln, sondern du müsstest dann diese Spiele in der Footballogy-App
selbst
auftragen praktisch.
Großartig. Genau das machen wir jetzt mit unserem weiteren Leben. Danke Sebastian, kurze Pause, Big Show 600.
Hallo, hier ist Regina Heinrich und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 600. Wir biegen schön langsam in die Zielgerade ein und das heißt bei uns Tennis. Und mit einer sehr fantastischen Runde beginnen wir zum einen Jörg Almaroth. Jörg, guten Morgen.
Morgen.
Hallo. Und von Sky zum einen Moritz Lang. Moritz, wärest du jetzt lieber in Indian Wells? Nein.
Boah, ich war doch, das mal sehen, okay, aber eigentlich nein. Ganz kurz, sorry, habe ich das richtig gehört? Ist das hier gerade ein Jubiläum oder wie viel Big Show haben wir?
Das ist korrekt. Wir sind jetzt in Stunde 17 der Big Show 600 angelangt.
Gratulation.
Ja, danke, danke. Und Marcel Meinert hat sich aus dem Fußballteil hochgeschlafen, wie ich es gerade vorhin Klaus Bellstedt geschrieben habe. Marcel, guten Morgen. Irgendwann muss man sich auch verbessern. Herzlich willkommen beim Tennis.
Es wird Zeit. Irgendwann wird es Zeit. Die herzlichsten Glückwünsche und Gratulationen auch von meiner Seite.
Danke herzlich. So, dieses Turnier in Indian Wells, Jörg, es sind eigentlich zwei Turniere, eines am Tag und eins in der Nacht, weil die Temperaturunterschiede gewaltig sind. Aber es hat halt auch den Anspruch, das fünfte Grand Slam Turnier sein zu wollen. Siehst du das auch so oder ist da schon noch ein massiver Unterschied zwischen dem, was sich jetzt eben da im Tennis Paradise tut und dem, was sich in ein paar Wochen in Roland Garros tun wird?
Naja, von der Besetzung ist da kein allzu großer Unterschied von Verletzten oder ja, Leuten, die aus anderen Gründen nicht selbst gewählt nicht da sind. Nein, also was da aufgebaut worden ist, ist schon herausragend und ist auch nochmal in der Masters-Serie, in den Tausender-Turnieren schon nochmal ein kleiner Unterschied von der gesamten Infrastruktur. Ich meine, natürlich, wenn man jemand hinten dran hat, Larry Ellison, einer der reichsten Menschen auf diesem Planeten, dann geht natürlich eben auch vieles. Das ist natürlich schon so ein bisschen Schlaraffenland gewesen in den letzten Jahren. Und naja, ganz nebenbei eben noch mit einem deutschen Turnierdirektor. Wer hätte das jemals gedacht, dass Tommy Haas Turnierdirektor in Indian Wells wird? Aber wie gesagt, um darauf zurückzukommen, nein, es ist wirklich eben natürlich nur noch von der Bezeichnung her ein Unterschied. Die Besetzung ist Grand Slam würdig.
Gibt es, Marcel, im ganzen Tennissport irgendeinen besseren Job als Turnierdirektor in Indian Wells zu sein?
Oh. No. Sehr gute Frage. Jörg hat das ja gerade eben schon angerissen.
Ich glaube fast nicht, weil Tommy da natürlich alle Möglichkeiten hat. Auf der anderen Seite, er hat sich natürlich auch in ein gemachtes Nest gesetzt und jetzt mehr oder weniger die Geschichte zu verwalten. Es läuft quasi alles von selbst. Diese Anlage ist auf dem neuesten Stand, wird quasi automatisch in Schuss gehalten. Da muss er überhaupt gar nichts machen. Er muss keine großartigen Gespräche führen, was Spielerinnenverpflichtung angeht. Die kommen sowieso alle, weil sie auch wollen. So muss er nur noch dafür sorgen, in Anführungszeichen, dass das Ganze drumherum klappt. Das ist natürlich auch ein riesiger logistischer Aufwand bei 228er Feldern, gar keine Frage. Aber ich glaube, er hat da tatsächlich genug Zeit, um sich mit Repräsentieren zu beschäftigen und da zwischendurch nochmal 2-3 Bälle zu schlagen, weil das Team, was da drumherum ist, so groß ist, dass ihm so die ganzen alltäglichen Aufgaben, glaube ich, sehr, sehr gut abgenommen werden, ohne sagen zu wollen, dass das kein stressiger Job wäre. Aber ich glaube, es gibt definitiv schlimmere Beschäftigungen in diesem Business.
Eins hast du noch vergessen, du musst die richtige Frau heiraten.
Ja, richtig, natürlich. Also, sonst geht das alles gar nicht.
Tommy Haas hat alles richtig gemacht, genauso wie du, Moritz, selbstverständlich. Moritz, der zweite Deutsche, der eine Rolle spielen könnte, vielleicht sogar sollte, ist Alexander Zverev, der jetzt vergangene Woche in Dubai das Halbfinale verloren hat. Ich hätte gern gesehen, was passiert, wenn er den zweiten Satz gegen Rublev gewinnt. Wenn Rublev also 6 Matchbälle nicht verwertet, ich glaube, dann wäre er eingegangen wie eine Prämie. Hat er nicht. Andererseits hätte Zverev erste Runde gegen Lehečka auch verlieren können. Wie gut gefällt dir denn Alexander Zverev im Moment auf seinem Weg zurück in die erweiterte, vielleicht sogar ganz in die Weltspitze, Moritz?
Ja, ich glaube, es kommt ein sehr gut dabei raus. Ich habe schon länger auch auf diesem Gedanken so rumgekaut, wie ist es denn jetzt eigentlich? Aber wenn man sich die gesamte Situation anschaut und vor allem seine eigene Zielvorgabe, dann komme ich zu diesem Schluss sehr gut. Denn sein Ziel ist, er will auf Sand wieder bei 100% sein. Und er rubbt sich da jetzt schon ran. Das haben wir in Dubai gesehen. Du hast Lehečka angesprochen, auch ein schlechteres Match gewonnen. Das ist immer wichtig für gute Spieler oder für Spieler generell, die schlechten Matches trotzdem zu drehen und zu gewinnen. Das ist ihm gelungen. Und dann ist er bis zum Halbfinale vorgedrungen. Und dann kam ja direkt dieser Vergleich, beziehungsweise dieser Fakt, das war das erste Halbfinale seit Roland Garros. Ist eine Weile her. Und das unterstreicht, wie wichtig dieser Schritt jetzt in Dubai war. Und von daher ist er auf dem richtigen Weg. Er macht das, was er sich vorgenommen hat. Ich glaube, seine Fans würden sich wünschen, dass es noch schneller geht. Aber das ist wahrscheinlich nicht realistisch. Alleine, weil er sich ja diese Zielvorgabe gesetzt hat. Dann kann es ja auch, ehrlich gesagt, gar nicht so viel schneller gehen. Und jetzt in den Wells, mal gucken. Da ist doch viel drin. Die Auslosung meint es natürlich jetzt nicht so wahnsinnig gut mit
findest
ihm.
Findest du?
Naja, Achtelfinale Medvedev. Gut, da kann man jetzt über die Bedingungen wieder reden. Medvedev nie weit gekommen in Indian Wells etc. Aber er ist halt ein Informspieler gerade. Deswegen ist Achtelfinale wäre dann schon der Hammer für ihn. Weiß ich nicht, ob er an dem vorbeigehen kann. Wenn er das schafft, ja, dann kommt zu dem sehr gut sogar noch ein kleines Sternchen dazu.
Ja, also erste Runde gegen Pedro Cachin aus Argentinien, eigentlich ein Sandblattspieler, kein schlechter. Der hat Dominic Thiem letztes Jahr in Marbella beim Comeback geschlagen und den Wawrinka hat er letztes Jahr auch geschlagen. Aber das ist nett und dann vielleicht gegen Batista Agut, der noch nicht viel getroffen hat. Jörg, auffällig fand ich in Dubai bei Zverev, dass er zumindest bei diesem Turnier sehr, sehr selten Probleme mit seinem Aufschlag gehabt hat. Normalerweise kann man ja wirklich darauf wetten, dass irgendwann mal da kommen mal diese 3 Minuten, wo er 3 Doppelfehler macht. Aber hier und da hat es einen gegeben, aber zumindest dieser Teil war stabil. Hast du das A auch beobachtet? B, was hat dir noch gefallen?
Ja, das habe ich auch beobachtet. Die Aufschlagquote, die Effizienz war, fand ich fast überragend. Das trägt dann eben auch dazu bei, dass er, wie von Moritz eben angedeutet, finde das sehr gut, ist absolut okay. Das ist voll im Plan. Dass man das überhaupt jetzt erwähnt, voll im Plan, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Also was haben wir nicht alles erlebt bei Comeback-Versuchen, neuerliche Rückschläge, irgendwie Zweifel und so weiter. Nee, also ich denke, er ist wirklich auf einem guten Weg und ja, also warum sollte er jetzt zum Beispiel in Indian Wells nicht mal an einem Spieler wie Medvedev vorbeikommen, der vielleicht auch nach der letzten Erfolgsserie, naja, so ein bisschen dann zufrieden ist, möglicherweise. Naja, egal. Also er ist wirklich auf seiner Comeback-Tour wirklich, wirklich voll im Plan und denke, dass er auch dann bei den Sandplatzturnieren, das wird natürlich dann eine andere physische Herausforderung nochmal werden. Da bin ich vielleicht gespannt drauf, wie er das bewerkstelligt, aber ansonsten ist ja auch festzustellen, Zverev ist ja der Einzige, der im Moment durchdringt sozusagen öffentlich in Sachen Tennis. Was ist sonst da? Wir müssen alle Hoffnungen sind irgendwie auch auf Zverev gerichtet.
Ja. Und Marcel, du kennst dich im deutschen Tennis ja noch 14 Mal besser aus als ich. Jetzt ist Tobias Kamke zu diesem Team gestoßen, wie ich gehört habe in Dubai. Ich weiß nicht, ob du es kommentiert hast oder Paul, da gab es natürlich auch Probleme mit dem Visum für Mischa Ledowski. Aber was denkst du, was Kamke mitbringt in diesem Team, Marcel?
Erstmal ein sehr gutes Verständnis für Alexander Zverev. Die beiden kennen sich wirklich schon ewig. Er weiß genau, was ihm gut tut. Ich glaube, die beiden sind schon sehr auf einer Wellenlänge und ich glaube, dass das Schlimmste, was da jetzt passieren könnte, wäre, dass da noch irgendwie so ein Kontrapol drin ist. Klar, es ist auch immer gut, wenn man den einen oder anderen hat, der eben dann mal was Kritisches sagen kann. Ich glaube, das kann Tobi auch. Aber die beiden können gut miteinander. Das ist mal das Erste. Und dann ist Tobi Kamke jemand, der sich auch sehr gut einstellen kann auf das, was Alexander Zverev dann auf dem Platz braucht, was eben diese Geschichte als Hitting-Partner angeht. Zverev hat da relativ genaue Vorstellungen, wie das abzulaufen haben soll und wo die Bälle dann dementsprechend hinkommen sollen, was er gerade spielen möchte. Das hört sich jetzt relativ trivial an, ist es aber gar nicht. Und Tobi ist in der Lage, diese Dinge wirklich sehr gut zu managen und hat da, was man so hört, diese Probezeit in Anführungszeichen mit Bravour überstanden und ist jetzt wohl erstmal ein fester Part dieses Teams, nachdem er ja in Hamburg dann offiziell seine Karriere beendet hat im vergangenen Jahr, oder war das schon ein Jahr vorher? Nee, im vergangenen Jahr muss es gewesen sein. Und jetzt da eine tolle Anschlussgeschichte hat, freut mich sehr für ihn.
Gut, so, jetzt gehen wir eins weiter, der Name ist schon gefallen und Moritz, Alexander Zverev ist, wie ich finde, immer ein ergiebiger Interviewpartner, aber ich glaube, dass die Größe als Interviewpartner, als Entertainer von Daniil Medvedev in der breiten Tennisöffentlichkeit unterschätzt wird. Ich habe noch niemanden getroffen von den Journalisten, der nicht gesagt hätte oder sie nicht gesagt hätte, Medvedev ist großartig. A, stimmst du in diesen Chor mit ein und B, warum?
Ja, absolut. Ich mag den. Ich mochte den schon, bevor ich das erste Mal ihn interviewt habe. Ich mag diese unorthodoxe Art, wie er Tennis spielt. Ich finde es völlig verrückt und es amüsiert mich, unterhält mich bestens. Das wird ja jetzt immer ein bisschen glatter, ehrlich gesagt, aber ich erinnere mich gerade noch an seinen Ballwurf am Anfang beim Aufschlag, was da alles bei rauskam. Zu amüsant. Sei es drum, das ist diese sportliche Geschichte, warum ich ihm gerne zuschaue, das immer unterhaltsam finde. Und B, die andere Nummer ist für mich ja fast noch wichtiger als Reporter. Der ist also A, erstmal wahnsinnig nett und höflich. Kommt zum Interview, sagt Hallo, wie geht's, lacht, ist freundlich, hat immer noch Zeit, irgendwie ein, zwei Sätzchen danach zu plaudern oder nach einem Interview, wenn er irgendwas missverstanden hat oder wir uns missverstanden haben, fragt er nochmal, hey, meintest du das jetzt so? Ja, doch, meinte ich so, genau, und hahaha, und bis zum nächsten Mal. Das macht sehr viel Spaß. Und genau deswegen habe ich aber auch das Gefühl, dass man mit ihm über alles reden kann, weil er jede Frage annimmt, immer auch mit einem Lachen im Gesicht, immer positiv und das Ganze halt dann so auf seine Art bewertet. Da kann er auch mal was abwatschen, völlig in Ordnung, weil das aber annimmt und damit umgehen kann. Und genau deswegen macht es mir wahnsinnig viel Spaß. Und da gebe ich dir recht, stimmt, ja, das ist eine Riesenfläche. Der kann da noch sehr viel draus machen. Ey, wir alle erinnern uns natürlich an New York, was er alleine da mit dem Publikum angestellt hat. Von größter Buber der Welt bis hin zu, hey, bitte noch ein Match, wir wollen von dem mehr sehen. Das ist doch genial.
Ja, also ich stimme dir absolut zu. Ein Thema, wo er nichts sagt, was ich auf der einen Seite schade finde, auf der anderen Seite aber irgendwie vielleicht auch verständlich, ist halt die politische Situation. Ja, da haben wir ihn schon in Wien drauf angesprochen und da hat er sehr, sehr ausweichend geantwortet, was natürlich auch ein Zeichen seiner Intelligenz ist. Aber da hat er sich verschlossen gezeigt, aber wie gesagt, vielleicht auch verständlich.
Da gebe ich dir absolut recht. Ja. Da möchte ich einmal reingehen, weil mir das auch immer ein Anliegen ist. Eigentlich habe ich ein Interesse daran, diese Themen zu verfolgen. Aber wie du gesagt hast, er hat für sich da die Grenze gesetzt. Er hat ja ganz am Anfang, als es losging, ein Statement abgegeben und hat dann gesagt, das war's für mich. Damit bin ich raus. Ich finde das schade, stimme ich dir hundertprozentig zu, weil ich finde gut, was Rublev da macht, dass er immer wieder daran erinnert, dass Frieden wichtiger ist als alles andere, vor allem als auch ein Tennissport, finde ich gut wiederum von Rublev und vermisse ich bei Medvedev. Andererseits, er hat sich positioniert und da für sich einen Strich drunter gezogen und das muss man dann leider auch akzeptieren.
So, jetzt kommt Medvedev, Jörg, mit 3 Siegen in Rotterdam, in Doha, in Dubai, zweimal also in der Wüste, Doha und Dubai, kommt er in die Wüste. Ich habe ein Interview gelesen mit seinem Coach, Gilt Cervara, der gesagt hat, eigentlich spielt er gar nicht gerne in der Wüste, aber jetzt hat sich das auch erledigt mit den beiden Siegen. Hast du Medvedev auf deinem Favoritenzettel ganz oben? Ist es vielleicht Tsitsipas, vielleicht Alcaraz, die beiden haben in Acapulco nicht gespielt, Jörg, oder ist es fair game for everybody? Taylor Fritz als Titelverteidiger, es ist auch möglich, aber jedes Mal habe ich den Eindruck, wenn man von Fritz was erwartet, dann wird nichts draus.
Ja, das stimmt. ja, für mich, ich sehe da Alcaraz vorne, aber nicht in einem Maße, wo ich sagen würde, alle anderen haben keine Chance. Nein, ganz im Gegenteil. Also ich schließe da wenig aus. Also da gibt es schon eine Gruppe von 6-7 Spielern, die das gewinnen können und sollten. Das macht es ja im Moment interessant. Der große Meister fehlt eben und ja, jetzt müssen sich die anderen drum balgen. Also ich sehe keinen, wie gesagt, keinen, er ist Primus inter pares, würde ich sagen, Alcaraz, aber das ist sehr offen. Also wie zum Beispiel auch so ein Match jetzt, ein wichtiges, vorentscheidendes Match, möglicherweise eben Zverev Medvedev da im Achtelfinale, ja, auch da sehe ich keinen Favoriten, ne, wirklich, also da kann Zverev eine Überraschung schaffen und ich habe jetzt nicht mehr ganz genau auf dem Schirm, ob die Bedingungen Dubai, Indian Wells sehr ähnlich sind. Dubai war immer wahnsinnig kompliziert für alle Spieler, insbesondere auch für Roger Federer in meiner Erinnerung, der es häufiger in frühen Runden extrem schwer hatte wegen der Bälle, die da durch die Luft regeln. Ich weiß, wie gesagt, habe jetzt nicht eine Ahnung, ob Indian Wells ähnlich von den Konditionen ist. Das ist jedenfalls tricky.
Tja, so, jetzt ist der große Meister angesprochen worden und die letzten 100 Jahre, als wir das gesagt haben, jeder in der Tennisszene ist damit natürlich Roger Federer gemeint gewesen, aber
Marcel, ich wollte ja gerade schon fragen, wen er denn meint.
ja, genau, aber
aktive Spieler.
So, und das ist quasi die Rauschmeißerfrage, Marcel, aber es gab ja die sicherlich politisch motivierte Wortmeldung von dem Governor von Florida, Ron DeSantis heißt er, glaube ich, der ja gerne Präsident werden möchte, dass diese Einreisebeschränkungen ja gar nicht für Leute gelten, die mit dem Boot kommen. Antizipierst du, in welchem Boot antizipierst du Novak Djokovic in Miami einzureisen, Marcel? Wird es ein Ruderboot werden? Wird Boris Herrmann vielleicht so wie Greta Thunberg, wird auch Novak Djokovic über den großen Teich fahren? Ich stelle mir das herrlich vor, einfach nur die Bilder, die da entstehen.
Es wird extra ein Kreuzfahrtschiff gechartert, ja, wahrscheinlich die Yacht, die dann von Belgrad den direkten Weg in Richtung Miami Beach nimmt. Also
Redboot in Seenot.
Ja, genau, sehr gut. Ah, das kann ich mir wunderbar vorstellen als Musikuntermalung. Dass das alles populistischer Quatsch ist, darüber, glaube ich, müssen wir uns nicht länger unterhalten. Dass diese Regelung wahrscheinlich nicht mehr zeitgemäß ist, ist auch relativ klar. Aber es gibt weiterhin keinen Grund, dass dort irgendwie eine Extrawurst gebraten werden müsste, wenn sich die Situation nicht ändert. Die Regeln gelten für alle, also gelten sie auch für Novak Djokovic, Punkt. Da ist eigentlich nicht mehr zu sagen. Da verwundert es mich eher, dass ein deutsches Nachrichtenportal geschrieben hat, Schock für Djokovic, dass er jetzt nicht mehr in den Welt ist. Also wenn er davon tatsächlich jetzt mal überrascht ist, dann mache ich mir natürlich größere Sorgen. Aber ansonsten bin ich auch froh, wenn wir das Thema tatsächlich beendet haben.
Ja, also er wird dann im Sommer spielen können, er wird bei den US Open spielen können und jetzt diese beiden Turniere eben nicht. Ausgezeichnet, ich bedanke mich herzlich, es war es noch nicht ganz mit dem Tennis, aber die Frage, Marcel und Moritz, wir sehen uns auf jeden Fall bei den BMW Open.
Entschuldige mal, mein Lieblingsturnier. Wir sind sowas von da.
Ja, pass auf, also ich tue mich echt schwer mit Lieblingsturnier. Ich bin sehr, sehr gern bei den BMW Open. Ich bin extrem gern in Wien.
Ja,
ich mag
du Kitzbühel. Mit Kitzbühel halt.
Ja, aber ja. Wien ist auch grandios. Immer diese die Kombination mit der Stadt. Ich bin natürlich gern bei den US, das ist ganz, ganz schwierig. Marcel, sehe ich dich auch, natürlich. Ein, zwei Tage
ja, kommst du auch vorbei. Ja, selbstverständlich, da gucke ich auch vorbei. Aber es muss schon schneien, finde ich.
Ja, ja, nee. Also, nicht meine BMW Open. Also die Chancen stehen ja gut, eine Woche früher in diesem Jahr. Aber das Turnier wäre natürlich erst dann wirklich veredelt, wenn auch Jörg Almaroth mal wieder vorbeischauen würde, Jörg.
Oh, jetzt doof ist ja, dass auch noch Stuttgart zur gleichen Zeit
stattfindet. Stimmt, oder? Ja, stimmt. Ja. In diesem Jahr.
Ganz, das ist ja, schön. Also ich meine, diese Terminplanung, dass wir hier in Deutschland bei den, naja, also nicht wenigen, aber dass diese beiden Turniere nun parallel stattfinden. Ich meine, das ist ja auch so sinnentleert, wenn man sich vorstellt, dass beide Turniere natürlich auch medial vorkommen wollen irgendwie, und wenn sie eben in getrennten Wochen stattfinden, natürlich eine ganz andere Medienberichterstattung haben. Ja. Das ist so bescheuert, ehrlich.
Ja, das ist übrigens in der Rasensaison genau das Gleiche mit Berlin und Halle, ist ja auch
klar.
Fahrt. Ja, das ist natürlich viel wesentlich kürzer, aber da haben wir zumindest in jeder Woche ein deutsches Turnier, da dürfen wir uns nicht beschweren, aber ja.
Ich meine, beim Rasen ist es ja in der gedrängten Zeit, da ist es fast zwangsläufig, ja. Aber klar, wenn du da ein neues Frauenturnier etablierst, wo willst du hin? Du willst natürlich auch in die mittlere Woche, klar. Aber
ja,
das jetzt hier, also Mitte April, eins in der Halle, eins, also Wahnsinn.
Tja, aber natürlich dem geschuldet, dass Madrid jetzt plötzlich zwei Wochen ist und Rom auch. Ganz, ganz schwierig, aber darüber spreche ich vielleicht gleich noch mit ein paar anderen Tennisgästen. Danke Jörg, danke Marcel, danke Moritz.
Hallo, hier ist die Antje Kerber und ihr hört Sportradio 360.
Okay. Weiter geht's in der Big Show und wir bleiben beim Tennis. Wir sprechen nur noch theoretisch über Indian Wells, aber ich freue mich sehr, der Davis Cup Kapitän. Wir haben ihn auch davor schon gehört. Michael Kohlmann ist dabei. Servus, Michael.
Servus, Jens.
Und der Mann, der Nachtschichten schiebt für Sky, das ist Paul Häuser. Servus, Paul.
Jo, good morning.
Good morning, ja, so ist es nämlich.
Big Show 600.
Ja, was soll ich das?
600. Jens. Du bist der Mann.
Naja, weiß ich nicht. Ohne euch wäre ich es nicht, aber ihr seid ja zum Glück immer und allzeit bereit. Ja, Michael, ein bisschen anschließend an die Beantwortung der Frage, die du unserem Hörer geleistet hast. Du wirst jetzt die deutschen Spieler inklusive Alexander Zverev dann bei den BMW Open wiedersehen, und ich habe so ein bisschen die Befürchtung mit diesen Umstrukturierungen auf der ATP-Tour, wir haben es ja gerade vorhin auch besprochen mit Marcel, mit Jörg Almaroth, mit Moritz. Dadurch, dass die großen Turniere immer größer werden, muss München eine Woche früher stattfinden. 16. April geht's los. Schwieriges Datum, weil wir haben ja schon erlebt, dass es auch später geschneit hat. Hast du ein bisschen die Befürchtung, dass die Relevanz dieser kleinen Turniere noch mehr abnimmt? Und das Münchner Turnier ist ja nur dem Vernehmen nach klein. Es ist ein ganz großes Turnier eigentlich.
Absolut, aber ich glaube, dass die Kategorien schon immer oder die 250er schon immer sehr um ein gutes Teilnehmerfeld kämpfen musste. Ich finde, dass München das in den letzten Jahren immer sehr, sehr gut gemacht hat. Sie haben immer ein unglaublich attraktives Teilnehmerfeld gehabt, und so wie du sagst, es hat auch in den Wochen danach schon geschneit. Teilweise waren ja die Wochen davor eigentlich immer war das Wetter viel besser als in der Turnierwoche. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie es dieses Jahr dann auch wirklich wird. Ja, ich glaube, dass diese Verlängerung der größeren Events natürlich dazu führt, dass man, dass die kleineren Turnierveranstalter noch mehr um attraktive Spieler kämpfen muss.
Ja, Paul, jetzt haben wir das allergrößte Turnier eigentlich nach den Grand Slam Turniers in Indian Wells. Was kann den Tennisfreund, also uns nicht, wir sind ja komplette Nerds. Ja, wir schauen uns den Rühne, wir haben uns im letzten Jahr gerne angeschaut in München, wir schauen uns in diesem Jahr an, Sascha wird da sein. Ich habe gerade gelesen, Struffi bekommt eine Wildcard, Lokalmatatoren sind immer gut. Aber was nimmt dich so, was holt dich ab bei kleineren Turnieren?
Ganz besonderer Flair. Also das, ja, es sind manchmal so Geschichten, die man da gar nicht vorher auf dem Zettel hat. Also so wie letztes Jahr Holger Rune, gut, der Head of Men's Tennis hatte den wahrscheinlich schon länger auf dem Zettel.
ich habe von ihm auch gehört gehabt, aber dass der jetzt so gut ist, dass der da gleich durchmarschiert und das Turnier gewinnt, hat ja Sascha da auch beeindruckend gleich zum Auftakt geschlagen. Und ja, sind, ich finde auch immer diese, wenn ein Turnier mit einer Club-Atmosphäre stattfindet, wo wirklich noch ein Tennisclub drinsteckt, wie jetzt bei Iphitos, das ist wirklich ja beeindruckend. Und du merkst wirklich diese Leidenschaft. Es ist ja auch jetzt schon dieses Jahr, glaube ich, wieder alles ausverkauft. Also ein ganz besonderes Turnier und auch die anderen kleinen Turniere auf der, vermeintlich kleineren Turniere auf der Tour. Ich glaube, Borstad in Schweden wird von den Spielern immer so gefeiert. Estoril, Portugal und natürlich Kitzbühel. Kitzbühel ist auch immer eins meiner Lieblingsturniere, weil es, also diese Kulisse Kitzbühel ist für mich immer unschlagbar.
Was ist der Geheimtipp, Michael? Auch aus, vielleicht aus deiner aktiven Zeit, aber jetzt als Trainer, ist es Bastard, irgendein Turnier, das man nicht auf dem Zettel hat? Ich habe zum Beispiel, würde mir nie einfallen, nach Estoril zu fahren, vielleicht auch mit Recht. Aber was ist der Geheimtipp an kleinen Turnieren?
Der Geheimtipp an kleinen, ich habe gehört, Los Cabos soll unglaublich sein. Okay, das gab es leider zu meiner Zeit noch nicht, aber das habe ich jetzt von verschiedenen Spielern schon gehört, dass das ein absoluter Geheimtipp sein soll. Borstad, klar, ist halt immer ganz oben auf der Spielerliste. Das Turnier macht halt unglaublich viel für die Spieler. Die Anlage ist direkt am Meer. Man hat tagsüber und abends eine unglaubliche Kulisse da. Und natürlich, so wie es Paul ja auch gerade schon angeführt hat, ich finde auch, München ist schon ein unglaublich besonderes Turnier. Es ist immer voll, es ist immer eine gute Atmosphäre. So wie du sagst, es ist ein Club noch angehängt, das hat schon immer irgendwo was Besonderes. Und von dem her glaube ich, ist München schon eines der Top-Turniere auf dieser 250er-Ebene.
Wir werden uns gleich mit dem Davis-Cup-Kapitän natürlich über die deutschen Spiele unterhalten, aber heute Nacht, Paul, du wirst es um 3 Uhr in der Früh kommentieren. Es ist nicht im großen Stadium, sondern es ist im Stadium 2, aber good enough. Dominic Thiem gegen Adrian Mannarino. Du schaust dir alles an, Paul. Jetzt habe ich vorhin mit Moritz und mit Jörg und mit Marcel, die sind eigentlich sehr, sehr happy, so wie sich Sascha entwickelt. Ich bin noch ein bisschen unschlüssig bei Dominic Thiem. Was siehst du als objektiver Deutscher bei der österreichischen Nummer 1?
Also erstmal vorneweg, ich muss es nicht kommentieren, Gott sei Dank.
Ah, okay.
Ich habe Struffi. Ja, ich habe die frühe Schicht heute, die ist natürlich ja für den Biorhythmus jetzt deutlich angenehmer. Also Strofi spielt ja schon um 20 Uhr und ja, gestern Oskar Otte, müssen wir auch noch erwähnen.
Unbedingt.
Hat mal wieder ein Match gewonnen, das ist, glaube ich, ganz wichtig gegen Laszlo Czere. Jetzt geht es gegen Kachanov in der nächsten Runde und Strofi sehe ich auch noch gute Chancen, aber da ist natürlich der Michael dann der deutlich bessere Ansprechpartner. Bin ich gespannt, was du sagst. Ja, und Dominic Thiem, Auslosung eigentlich gut, finde ich jetzt. Adrian Mannarino, da kann er natürlich auch ganz andere da erwischen und ich habe irgendwie jetzt ein gutes Gefühl, dass das Indian Wells, er hat das Turnier schon gewonnen, diese Erinnerungen kommen da vielleicht hoch, damals Finale gegen Federer, boah, das war natürlich, ja, das war sein zweitgrößter Sieg in seiner Karriere nach den US Open und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch wieder ein paar Kräfte freisetzt. Die Aussagen haben wir alle gelesen, mentale Probleme, er fühlt sich irgendwo blockiert, hat dieses Zutrauen überhaupt nicht in seine Schläge und er galt ja immer als derjenige, der eigentlich am schnellsten von der Grundlinie gespielt hat von allen und er kann das nicht so auf die Platte bringen im Match. Im Training muss er zünden, so wie immer, aber die Court-Position hat er jetzt gegen Montero in Rio dafür verantwortlich gemacht, dass er sich viel zu weit nach hinten schubsen hat lassen und deshalb dann auch verloren hat. Aber ja, ich glaube, es ist ein Prozess. Vielleicht ist es 2023 so ein Übergangsjahr. Ich würde ihn niemals abschreiben, weil ich glaube, das kann mit ein paar guten Matches vielleicht dann auch, vielleicht muss man über einen Trainerwechsel nochmal nachdenken, aber er weiß irgendwo tief drin, wie es geht. Und da sieht man wieder, Tennis ist ganz viel da oben. Und das ist erstmal im Moment, ist dieses Selbstvertrauen, was er braucht, ist nicht da.
Court-Position, Michael, ist ja auch bei Sascha manchmal ein Thema, aber jetzt ganz allgemein gesprochen, ist es, je älter oder je länger ein Spieler auf der Profitour dabei ist, umso schwieriger, ihm dann klar zu machen, du stehst einen Meter zu weit hinten, weil er eben, weil das seine Komfortzone ist, weil er das eben immer schon so gemacht hat. Ist das bei einem 14-Jährigen einfacher oder wann entwickelt sich diese Komfortzone?
Also das ist beim 14-Jährigen definitiv einfacher, dem das noch beizubringen, als einem, der dann eventuell schon auch viele große Turniere gewonnen hat und sich da irgendwo dann wohlfühlt. Trotzdem glaube ich, dass auch Sascha in seinem tiefen Inneren weiß, dass er, um richtig erfolgreich zu spielen, er sich immer mal auch wieder an die Linie bewegen muss. Ne? Und natürlich heißt das nicht, dass du das ganze Match da immer die Position haben muss, sondern dass das ja auch variiert innerhalb eines Matches. Aber ich glaube schon, dass er in seinen guten Matches, gerade auch bei seinen Masters-Titeln, beim Olympiasieg, immer wieder gezeigt hat, wie gut er gerade auch gespielt hat, wenn er wirklich eine bisschen offensivere Position immer mal wieder eingenommen hat und dem Gegner nicht nur die Zeit, sondern noch mehr Druck gegeben hat, also die Zeit weggenommen, sondern auch noch mehr Druck gegeben hat. Aber klar, also generell ist es, musst du da in der Jugend ran, ne? Musst den Jugendlichen schon das Gefühl geben, dass das der einzige Weg ist, dass das die Position ist. Es ist dann nochmal ein Knackpunkt und das, glaube ich, war ja auch ein bisschen beim Sascha so, dass wenn du dann in den Herrenbereich wechselst, aus der Jugend in den Herrenbereich, dass du dann nochmal ein bisschen mehr Zeit brauchst, so gefühlt, weil es ein bisschen schneller wird und es dann nochmal passieren kann, dass du dich ein bisschen weiter nach hinten drängen lässt. Trotzdem muss es eigentlich gerade bei solchen Spielertypen wie Sascha jetzt ganz besonders natürlich der Fokus darauf sein, dass man schon seine Schläge, seine mächtigen Schläge auch so einsetzt und näher an die Linie kommt.
Struppel. Ja, gleich eine bitte. Anschlussfrage, ganz kurz, Jens. Ja, weil das, was Michael jetzt gerade beschrieben hat, also finde ich total interessant, diesen Wechsel von den Juniors zu den Profis. Und das ist ja irgendwie auch total nachvollziehbar jetzt für Hobbyspieler, dass das dann alles nochmal schneller geht, dass man auch Zeit braucht und dass man dann, um diese Zeit zu bekommen, sich ein bisschen zurückdrängen lässt. Und gerade Sascha mit seinen großen Schwüngen, jetzt war der über ein halbes Jahr raus. Und deshalb da die Frage, ist das jetzt auch wieder so ein bisschen ein vergleichbarer, ein ähnlicher Prozess? Er kommt zurück, hat lange nicht gespielt. Das Tempo ist unfassbar hoch. Er sieht, wie die jungen Wilden, ich habe gestern Lehetschka zum Beispiel kommentiert, wie schnell der spielt, ist auch, finde ich, beeindruckend. Und wenn wir von Rune sprechen, Alcaraz sowieso. Also dass es für Sascha jetzt wieder ein ähnlicher Prozess ist und dass es einfach gerade bei ihm ein bisschen Zeit braucht. Und wir einfach da vielleicht ein bisschen Geduld brauchen. Der wird schon wieder auf dieses Level von Tokio hoffentlich kommen. Aber es braucht Zeit.
Hundertprozentig. Also, und das braucht gar nicht Zeit, um sich an die Schlaggeschwindigkeit zu gewöhnen, sondern ich glaube, dass das beim Sascha jetzt ein Prozess ist, weil er sich einfach noch schlechter bewegt hat. Ne? Und das gar nicht jetzt, weil sein Fuß ihm noch wehtut, sondern weil du einfach in dieser Phase dann bist, um wieder vollstes, hundertprozentiges Vertrauen gewinnen musst in jede extreme Bewegung in die Ecken. Ne? Und dann ist er ja früher auch auf Hartplatz reingerutscht. Ich fand in den ersten Matches, die man bei ihm gesehen hat, hat er das halt gar nicht gemacht. Jetzt in den letzten, gerade Dubai, war schon wieder viel besser. Ich finde, da hat er sich wieder viel freier bewegt, ohne groß nachzudenken. Und diese, ich glaube, das ist halt einfach eine Periode, das dauert, bei einem geht es schneller, bei einem dauert es ein bisschen länger. Und ich glaube aber, dass er jetzt wirklich so weit ist, dass er von seinen Bewegungsabläufen wieder nahe 100% ist. Und dann wird er auch wieder seine guten, soliden, konstanten Ergebnisse bringen und hoffentlich dann auch den Upside haben dieses Jahr, den er sich wünscht und den wir uns alle erhoffen.
Ist Sand am Ende des Tages wirklich sein bester Belag, Michael?
Boah, ich glaube, da fühlt er sich am wohlsten. Ne? Also da gehen wir dann auch wieder, wie er sich bewegt und wie er rutschen kann und so und wo er ein bisschen mehr Zeit hat dann. Sein Aufschlag ist auf allen Belegen gut. Ne? So dass Asche ist mit Sicherheit einer seiner sehr guten Belege. Ich glaube aber genauso, dass er auf einem langsam oder sagen wir normalen Hartplatz genauso gut ist. Also da so von den Treffpunkten, ne, da sind die, er ist ja auch einer, der immer gleiche Treffpunkte so ein bisschen braucht. Auf Asche hast du mal einen Platzfehler dabei und sowas. Also ich glaube, dass er mit Aufschlag und mit seinen Schlägen und seinen Grundschlägen, auch mit den Übergängen, ich finde, da hat er sich auch extrem verbessert, dass er auch mit der Spielweise auch auf gutem, sehr, sehr gutes Spiel hat für einen Hartplatz.
Und langsamer Hartplatz it is in Indian Wells, wie wir wissen. So, das war eine ganz, ganz epische Big Show 600. Schön, dass es am Ende noch mit Paul und mit Michael geklappt hat. Danke an euch beiden. Danke an alle anderen. Danke an euch beide natürlich. Danke an alle anderen, die dabei waren in dieser Big Show, die letzten Jahre dabei waren. Danke Michael, danke Paul. Das war's. Wir hören uns nächste Woche wieder mit der Big Show 601.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!